Trekgäse, der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trekgäse, nämlich Episode 52. Und wir sind heute zu dritt, nämlich zum einen unser Gast für heute, Arne. Hallo.
Hallihallo, ich freue mich dabei sein zu können.
Und dann natürlich die Stammcrew oder ein Teil der Stammcrew, nämlich TJ. Hi.
Guten Abend.
Und wie ihr hört, ich, Britt-Marie, und Elle und Marcel lassen sich entschuldigen, die können heute leider nicht. Deswegen haben wir heute mehr oder minder wirklich ganz spontan auch kurz mal über Twitter geschrieben, hat einer Lust vorbeizukommen? Naja, und dann meinte Arne, ja, warum eigentlich nicht? Genau.
Und hier über Discovery habe ich schon lange nicht mehr gesprochen.
Ja, erzähl mal ein bisschen, also woher kennt man dich? Was hast du mit Star Trek zu tun? Und so ein bisschen, so ein klein, so 10 Sätze zu dir.
Also angefangen habe ich mit Star Trek, als ich sehr klein war und das noch auf ZDF lief. Und dann irgendwann lief es auf Sat 1. Also Next Generation ist quasi meine Serie. Das heißt, ich habe auch TOS nie gesehen. Ich habe auch von Voyager nicht alles gesehen und von Deep Space Nine auch noch nicht. Von Discovery habe ich tatsächlich alles gesehen, was man bislang gucken kann. Und finde die alle auf ihre Weise sehr gut, muss ich sagen. Discovery hat einige Schwächen, finde ich, was aber dem modernen Format geschuldet ist. Ich habe auch 2 eigene Star Trek Podcasts, vielleicht sogar 3, da können wir drüber diskutieren. Der eine ist über Star Trek Picard, was ja auch eine aktuelle Serie ist aus dem Star Trek Universum, und da die hat aber ähnliche Probleme, weil es nämlich keine Episodenfolgen sind, sondern inzwischen sind Serien ja mehr so ein sehr langer Film, und das hat Discovery genauso wie Picard, und das ist halt ein völlig anderes Format als früher die Serien waren, wo quasi sich nichts ändern durfte zwischen den einzelnen Episoden oder nur sehr selten mal, damit die Leute wöchentlich einschalten konnten und dann halt auch mal 3 Folgen verpassen und nicht wirklich was verpassen von der Serie.
Darf ich kurz zwischenfragen, wie heißt denn dein PK-Podcast?
Da komme ich jetzt zu. Also mein PK-Podcast heißt Gestern, Heute, Übermorgen. Und wenn man diesen Namen 3-mal gehört hat, dann weiß man nicht mehr, wie die letzte Folge von Next Generation hieß. Weil die nämlich
Morgen auf Deutsch heißt.
Ja, genau, da gestern, heute Morgen. An, der Star Trek-Fan von TNG wird es wissen.
Ganz genau. Daran ist das natürlich auch angelehnt. Und übermorgen natürlich deswegen, weil die Serie Picard halt deutlich danach spielt. Deswegen fanden wir das irgendwie ganz clever. Und wir haben angefangen, also ich und Nils und Frank machen da diesen PK-Podcast. Zu der ersten Staffel von PK haben wir angefangen und machen aber auch TNG-Folgen und jetzt so ein bisschen Voyager zwischendurch. Also quasi Folgen, die mit den Figuren zu tun haben, die in Star Trek PK auch auftauchen. Demnächst kommt da ja die 2. Staffel nach Deutschland und überhaupt in die Welt. Das wird auf jeden Fall wieder spannend. Und wenn PK dann die Serie irgendwann durch ist, nach der 3. Staffel, nehme ich mal an, dann hören wir mit dem Podcast auch wieder auf. Mhm. Und der andere Podcast, den ich habe, der ist mit Daniela und Tanja und Boris. 4 unter Deck heißt er und befasst sich mit der einer weiteren neuen Star Trek Serie. Ist total toll, dass wir so viele haben. Lower Decks nämlich. Und das ist wirklich ein mordsumfangreicher Podcast. Hätte ich auch nicht gedacht, als wir den begonnen haben. Aber wir reden so 3 Stunden über jede 20-Minuten-Folge, weil die unglaublich dicht sind und es da wahnsinnig viele Easter Eggs zu entdecken gibt. Und natürlich auch deswegen, weil Boris und Tanja auch wahnsinnig viel Ahnung von Star Trek haben, erheblich mehr als ich. Und dann auch aus dem Nähkästchen plaudern können quasi.
Ja, ich glaube, Tanja kann man nicht einladen, ohne dass es sehr lang wird. Oder halt eben ins Team holen.
Also auf jeden Fall wird es sehr interessant mit dir. Das kann ich, versichern. Ich bin sehr glücklich, dass du dabei.
Ich mag ihren anderen Star Trek Podcast.
Ja, jetzt nennen wir ihn auch noch Trekkipedia.
Genau.
unser Credo hier ist ja, und wir sagen es auch immer wieder, es kann nie genug Star Trek Podcasts geben und es kann auch nie genug deutschsprachige Star Trek Podcasts geben. Also geht dahin und höret sie alle, aber höret auch uns.
Ja. So. Genau. Ja. Hauptsache, genau, geht hier nicht weg.
Genau.
Richtig. Richtig. Ich finde auch jeder sein eigenes Metier. Also ne, wer Lust hat, irgendwie einen Star Trek Podcast zu machen, fangt an. Es gibt nicht genug davon. Also, ne, jede Meinung ist irgendwie wertvoll und anders als die anderen. Ich finde das alles gut. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe auch noch ein paar andere Podcasts, die könnt ihr alle angucken auf compendion.net. Das ist noch mein Podcast-Label, weil ich dachte mir, ach, diese ganzen Domain-Quatsch-Geschichten, ich mache einfach nur eine Domain und tue die Podcasts alle dahin. Ich habe halt noch einen über James Cameron und über Matrix, hatte ich mal einen sehr erfolgreichen, minutenweise Matrix hieß der. Und ich habe natürlich noch einen Podcast über The Orville, denn ich wollte gerne einen hören und es gab einfach keinen. Und jetzt gibt's halt einen, der ist offenbar The Orville. Und The Orville kann man ja durchaus, also als es anfing jedenfalls, war das auch eine sehr Star Trek-eske Serie. Und deswegen ist es, zählt es vielleicht auch als Star Trek-Podcast. Aber da scheiden sich die Geister, glaube ich.
Ja, auch da, lass mich bitte wiederholen, was wir ständig predigen. Und ich weiß immer nicht, ob die Leute, die uns regelmäßig hören, jetzt schon wieder die Augen rollen und sagen, ihr habt es schon tausendmal gesagt. Aber ich sage es immer wieder, weil man weiß ja immer nie, vielleicht hört ja doch mal einer neu zu. Nämlich, das ist vor allen Dingen Els Motto und da schließen wir uns an. Wir finden es toll, wenn Leute Freude haben an Serien. Und auch wenn sie einem persönlich nicht gefallen, ist es doch schön, dass es einfach so viel Angebote gibt. Das ist ja genau das Gleiche auch mit den neuen Star Trek Serien. Dass dann sich einer hinstellt und sagt, ist alles doof und ist nicht mal Star Trek und dann so eine Gatekeeping Hasstirade fährt, da kriegen wir auch die Krise. Und deswegen, also ist doch schön, wenn einer meint, Orville ist seine Serie, super. Muss es dann sein, dass dann gleich kommt, ist aber viel besseres Star Trek als das, was wir jetzt haben. Ja und? Muss doch nicht sein. Dann freue dich doch an Orville, wir freuen uns, dass du dich freust. Schön, weiter.
Ich habe ja gar nicht behauptet, dass Orville eine bessere Serie sei.
Nein, aber nein. Das ist immer das, das was man so hört. Deswegen wollte ich dem quasi Leute sozusagen gleich von vornherein einen Riegel vorschieben.
Nee, ich finde auch tatsächlich alles gut. Also ich bin zwar nicht mit allem einverstanden und finde auch nicht alles gut, aber ich finde gut, dass es so viele verschiedene Serien und Angebote gibt und freue mich richtig, dass wir so viel Star Trek momentan kriegen. Das ist ganz großartig. Und was an Star Trek ja auch was Besonderes ist, wer Star Trek Fan ist, der ist ja eigentlich auch Fan von allem, was Star Trek so zu bieten hat, weil die Inklusion, die ist ja bei Star Trek quasi groß geschrieben und deswegen, ich möchte mal behaupten, wer nur eine Serie von Star Trek gut findet und alle anderen verteufelt, der
hat das nicht
falsch verstanden. So.
Ja, genau. Und das ist ja auch das, es war jetzt gerade wieder letzte Woche die typische Diskussion, ja, werden wir nicht übersättigt mit all den neuen Sachen, die kommen und jetzt kommen ja auch so viele Staffeln, teilweise überschneiden die sich ja auch, gerade Discovery und Picard zum Beispiel ja auch, mit drei Folgen, die sich wirklich überschneiden und wo wir dann plötzlich zwei Folgen die Woche besprechen müssen, so Panik. Und da sagen ja auch die Producer, wir bieten für jeden Geschmack was an und wir gehen davon aus, dass nicht alle alles gucken. Das heißt, wenn man Picard schaut und dann schaut man vielleicht nicht Discovery oder wenn man Discovery schaut, schaut man vielleicht nicht Lower Decks. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn die sagen, okay, wenn sich mal was überschneidet im Senden oder wenn irgendwie das jetzt immer relativ viel ist, dann haben wir keine Angst, dass die Leute da irgendwie übersättigt werden oder zu viel haben, denn nicht jeder guckt alles. Ja. Und das heißt,
muss ja auch
ich nicht alles gucke,
so
aber
sein,
genau.
Ja. Na, vor allen Dingen, es sind ja auch manche Serien einfach super anders. Ne? Lower Decks ist ja sowas von anders als alles, was wir bis dahin gesehen haben. Und jetzt diese neue Serie, ich habe schon wieder den Namen vergessen.
Prodigy,
richtig. Die ist ja noch völlig anders.
Ja, also, und vor allen Dingen ist das Zielpublikum halt auch ein ganz anderes, das merkt man tatsächlich.
Ja, aber es ist macht es trotzdem nicht zu einem schlechten Star Trek.
Nein, überhaupt
nicht.
Auf keinen Fall.
Überhaupt nicht. Ich freue mich sehr darauf, wenn Prodigy endlich nach Deutschland kommt. Also ich denke, es wird mit dem Launch von Paramount Plus, also dem Streamingdienst in Deutschland, dann passieren. Ob das jetzt im Sommer oder im Herbst sein wird, ist wieder eine andere Frage. Ich vermute ja persönlich eher Herbst. Und damit launchen sie dann Prodigy. Und ich hatte die Möglichkeit, Prodigy zu schauen. Und ich finde es super. Ich finde es so toll, weil einfach grundsätzliche Gedanken, die im Star Trek-Franchise drinstecken, im Star Trek-Fandom drinstecken, die werden nochmal erklärt. Und es wird nochmal so richtig sozusagen, es werden die Hauptpunkte rausgearbeitet, weil es ja gedacht ist für Leute und für Kinder, die eben Star Trek vielleicht gar nicht kennen und dann eben so Sachen haben wie, was weiß ich, ganz viele verschiedene Spezies zusammen irgendwie in Frieden, Einheit und Harmonie verteilt und so weiter und so fort und all diese ganzen Dinge, die uns so wichtig sind und Toleranz und Zusammenleben und so weiter und diese Serie geht total wirklich richtig back to the roots, also wirklich ganz zurück zu diesem Grundgedanken. Und das finde ich so schön und deswegen macht mir das auch als Nicht-Kind sozusagen Spaß zu gucken. Ja.
Mir als Kind macht das aber auch Spaß, glaube ich.
Ja,
ich werde das tatsächlich.
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Kinder, ich kann das nicht sagen. Ich weiß nur, Kinder sind in der Regel brutal ehrlich. Wenn denen was nicht gefällt, dann sagen sie das auch. Deswegen, mein Albtraum ist ja, wenn ich dann endlich, wenn das Ding in Deutschland läuft, ich warte ja, wie gesagt, drauf, wenn ich dann mein Patenkind und ihren Bruder dazu zwinge, mit mir mindestens mal die ersten zwei Folgen anzugucken, dass die dann sagen, finde ich doof. Das wäre das Schlimmste.
Ich werde das mit meinen Kindern auch gucken. Die sind halt 6 und 8 gerade und sprechen kein Englisch, deswegen
genau,
muss ich auch
genau
warten, bis da die deutsche Version kommt.
Haben wir auch, ja. Ja. Gut. Ja, wunderbar. Das heißt, da bist du also auch ein bisschen unterwegs. Übrigens musste ich ein bisschen schmunzeln, als du meintest, ich habe da noch den einen oder anderen Podcast, denn tatsächlich in meiner Podcast-Bubble haben viele Leute dann einen Podcast. Ich habe jetzt mittlerweile 4 Podcasts, also irgendwie, ich sage immer, das multipliziert sich dann so von alleine und dann kriege ich immer schon so zu hören, so, ey, du hast ja so viele Podcasts und ich denke immer so, ich habe gar nicht so viele Podcasts. So, lieber Arne, wie viele Podcasts hast du?
Ich glaube, ich habe 5 oder 6 aktuelle Podcasts, wobei tatsächlich bei den meisten auch ein monatlicher Tonus drin ist, also es ist jetzt auch alles nichts, was unglaublich viel Arbeit macht, deswegen kann ich mir das ganz gut leisten, auch neben Familie und sonstigem Job irgendwie Podcasts zu machen. Ich bin halt ein Fan davon, mich vors Mikrofon zu setzen und zu reden mit anderen Leuten über Dinge, die ich mag. Und das mache ich einfach in meinen Podcasts. Und deswegen, ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang gedacht, man kann nie zu viele Podcasts haben. Das würde ich nicht mehr unterschreiben. Deswegen, ich bin inzwischen auch ein großer Freund davon, Podcasts zu haben, die ein Enddatum haben, auf die eine oder andere Weise. Also wenn PK endet, wie gesagt, dann endet auch der Podcast. Dann habe ich wieder Platz für was Neues.
Und wenn man bei dir auf die Homepage schaut, da tummeln sich noch ein paar mehr Podcasts. Also Teile davon sind, wie du ja also gesagt hast, auch schon abgeschlossen oder vielleicht auch eingestellt aus irgendeinem Grund. Aber dann macht man so diese Seite auf und scrollt so runter und ich so, ja, haha, 4 Podcasts am ja, also so viel dazu.
Ja. Ja, ist richtig.
Sehr schön.
Ich mache das auch einfach total gerne.
Ja, dann können wir vielleicht gleich direkt auch überleiten. Wir haben hier immer eine Kategorie bei uns im Podcast, wo wir ein bisschen erzählen, was wir die Woche an Sci-Fi und Fantasy, aber vor allen Dingen Sci-Fi-Sachen geschaut, gelesen, gehört haben. Vielleicht auch so als kleinen Tipp an die Leute. Und mehr oder minder aktuelle Sachen sind dann dabei. Also, TJ, ich fange mal mit dir an. Was hast du die Woche gelesen, gehört, geschaut?
Ja, ich habe eigentlich nur weiter gezockt.
Okay.
Und habe nach,
sag nochmal, es war irgendwas,
Sphere. Dyson Sphere Program.
Ach, richtig, genau.
Genau. Und ansonsten, ich habe halt nach der aktuellen Folge Discovery dann noch Folge 3 von Prodigy mir reingezogen, wenn ich sowieso gerade mal virtuell in Finnland war.
Genau. Solange genau. Du sie nicht auf Finnisch guckst, wobei ich wäre hart beeindruckt.
Nee, ich glaube, es ist immer schon anstrengend genug, dass da die ganzen Folgentitel auf Finnisch sind.
Ach, die sind dann auch nicht über,
ansonsten ist, okay. Das ganze User-Interface von Paramount Plus ist auf Englisch. Mhm. Aber Folgentitel und Folgenbeschreibungen sind alle auf Finnisch.
Sehr schön.
Das ist echt witzig, aber ja, also... Es gibt schon auch noch Gründe, warum man sich dann vielleicht doch drauf freuen könnte, dass irgendwann dieses Jahr hoffentlich noch ein deutsches Paramount Plus entsteht. Ja.
Ja, wunderbar. Und wie sieht's bei dir aus, Arne? Was hast du oder was schaust du im Moment, liest, hörst?
Frei nach dem Motto, jeder darf das gut finden, was er gut findet. Ich mag auch Star Wars.
Und, alles gut. Hab jetzt wir sind, es ist so schade, dass Elle nicht dabei ist. Elle hat eine von meinen Lieblingssätzen mal gesagt, die hat gesagt, sie ist Star-Bee, also Star Trek und Star Wars. Und ich sage, das finde ich super, den Begriff übernehme ich. Also können wir nachvollziehen, sind wir auch.
Sehr gut. Ja, ich habe jetzt Book of Boba Fett gesehen, die neueste Serie. Wollte ich eigentlich gar nicht gucken, aber Boba Fett ist jetzt nicht so mein Held. Und war dann ganz überrascht, dass von den 7 Folgen, die es nur sind, die letzten 3 zu einem großen Teil einfach Mandalorian ja. beinhalten, was eine Serie ist, die ich unbedingt gucken will, weil ich den richtig toll finde. Und bin jetzt ganz froh, dass ich es gesehen habe. Find's allerdings auch eine Frechheit für alle Leute, die es nicht wussten und sich dann die 3. Staffel Mandalorian angucken wollen und sich wundern, was da denn plötzlich passiert ist.
Wobei ich finde ja, dass man das nicht gesehen haben muss, um dann mit der dritten Staffel einzusteigen. Es sind halt quasi Füller für die Zeit dazwischen. Und das ist also kein Muss, aber als Fan des Mandalorians würde ich es auch wissen wollen. Das ist schon richtig.
Nee, es sind ja schon Grundsatzentscheidungen, die dann wieder umgedreht wurden. Also, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mandalorian dritte Staffel das am Anfang dann auch erklärt oder zumindest in kurzen...
Was bisher geschah, zeigt. Was sie verpasst haben. Ja.
Okay, das wäre mal ein neuer Ansatz, ja. Aber gut, ich bin in dem Star Wars ganzen Zeug nicht so tief drin, aber es hat nicht mal was damit zu tun, dass ich es nicht gut finde.
Ansonsten habe ich natürlich auch für meinen James Cameron Podcast nochmal wieder Aliens geguckt. Das ist ein sehr guter Film, obwohl schon super alt, von 1986, bietet er einfach wahnsinnig viel zu entdecken und zu sehen. Und ist jetzt keiner von den aktuellen Filmen, über die du wahrscheinlich was hören wolltest. Aber trotzdem, ich mag den.
Nein, das ist auch immer so, das sind ja auch grundsätzliche Tipps. Also, ich meine, Aliens, ich gebe zu, ich habe Aliens das letzte Mal vor, gefühlt bestimmt. Na, wie alt bin ich? Okay, 20 Jahren gesehen. Jetzt müsste ich kurz, ich wollte 30 sagen, aber das wäre zu jung gewesen. Also vor ungefähr 20 Jahren gesehen tatsächlich. Ich fand den damals sehr, sehr gut, aber ich tendiere dazu, mich total zu gruseln. Und deswegen kann ich sowas dann eigentlich nicht wirklich gucken, außer um 11 Uhr mittags bei hellem Tageslicht. Und seitdem habe ich das aber auch nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich aber noch, dass ich den sehr gut fand. Jetzt im Nachhinein tatsächlich habe ich, also ich habe für diverse Podcast-Projekte jetzt auch Dinge tatsächlich gesehen, an die ich mich erinnert habe, die ich sehr gruselig fand und bei denen ich jetzt festgestellt habe, dass ich sie gar nicht mehr so gruselig fand wie damals. Und Ich würde mal interessieren, wie mir das ginge, wenn ich jetzt Alien gucken würde. Wobei alleine natürlich schon die aus dem Bauch heraus Szene wahrscheinlich mich trotzdem immer noch gruseln würde. Aber ja, also ich kann das verstehen.
Ich muss dich hier unterbrechen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Alien und Aliens. Aliens ist der zweite Teil, der ist von Cameron. Der erste ist von Ridley Scott.
Okay,
der erste ist
halt also ein Horrorfilm. Wenn, dann würde ich, glaube ich, die ganze Reihe mir nochmal angucken.
Der erste ist halt ein Horrorfilm und der zweite ist es aber nicht, sondern das ist mehr so ein Terror-Action-Film. Okay. Also das ist halt ein ziemlich anderes Genre. Nicht so
Was gruselig. Ich tatsächlich gucke aktuell, das wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber weil du jetzt Aliens erwähnt hast, weil es, das, soweit ich weiß, dasselbe Universum ist, aber ich kenne mich da auch nur bedingt aus. Was ich tatsächlich weiter gucke, ich habe die erste Staffel gesehen, ist Raised by Wolves, glaube ich, heißt das, gell? Ja. Das ist, glaube ich, auch, das müsste das Alien-Universum sein. Es ist eine Serie über zwei Androiden, die Kinder in einer Kolonie auf einem fremden Planeten aufziehen. Klingt gar nicht so spannend jetzt, aber egal. Und egal, es ist jetzt auch zu kompliziert. Wenn ich es zu Ende geguckt habe, dann erwähne ich es einfach nochmal im Podcast. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Hattest du noch was?
Nö.
Okay, dann gucke ich und höre ich immer noch die Sachen, die ich letzte Woche auch schon geguckt und gehört habe. Ich habe diese Woche nicht so viel geschafft. Normalerweise habe ich immer relativ viel Sci-Fi in der Woche, aber diese Woche war irgendwie nur anstrengend und viel Arbeit, also die nichts mit Hobby zu tun hatte. Aber ich gucke immer noch weiter Resident Alien und kann ihn auch immer noch sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ich lese auch immer noch weiter im Silmarillion und höre auch immer noch weiter dazu den Podcast Silmaril. Und was ich aber tatsächlich jetzt vorgestern fertig gelesen habe, ist der Comic Primordial. Den möchte ich gerne nochmal empfehlen, weil das jetzt auch was Neues ist. Das ist gerade in Deutschland erschienen, im Splitter Verlag. Da sind alle 6 Hefte sozusagen in einem Volumen zusammengefasst worden. Und das ist von Jeff Lemire und Andrea Sorrentino. Das sind auch 2, die man vielleicht vom Namen her kennen könnte. Die haben auch sehr bekannte Sachen gemacht. Und ich bin ein großer Fan von Lemire. Der macht ja, hat ja auch ganz viele Sci-Fi, also Dinge gemacht. Und Primordial war sehr gut und hat auch Anklänge von Sci-Fi-Themen drin. Und das möchte ich empfehlen. Da hat mich tatsächlich die Story diesmal weniger überzeugt als die Bilder. Bei Comic hast du ja immer beides. Normalerweise ist es so bei mir, dass die Stories immer sehr, sehr, sehr gut sind. Und die Bilder sind auch gut, aber die Stories sind meistens besser. Und diesmal hier fand ich, es war es umgedreht. Die Story war okay, die hat sehr gut unterhalten, aber die Bilder waren großartig. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist so das, was ich gehört, gesehen, gelesen habe. Dann lasst uns doch mal einsteigen. Wir haben ja letzte Woche so wahnsinnig viele News gehabt und haben irgendwie ewig lange über alles Mögliche gesprochen.
Aber diese Woche ist die Liste auch schon wieder gar nicht so viel kürzer.
Naja, nein, doch, diese Woche ist es schon ein ganz schönes Stück kürzer. Also, aber wir haben trotzdem immer mal ein paar News. Also, ich sammle ja dann wirklich aus allen möglichen Ecken Sachen zusammen. Ich habe auch diesmal tatsächlich Sachen weggelassen, weil ich dachte, ach Gott, das muss man nicht erwähnen. Aber das eine oder andere, finde ich, ist schon passiert, was wichtig war. Zum einen, wir wissen ja, Viacom, CBS und Paramount sind ja letztes Jahr, glaube ich, war das quasi wieder zusammengekommen, wo wir uns noch so gefreut haben und gesagt haben, yeah, jetzt können also die Filmuniversen mit den Serienuniversum endlich auch mal Crossover machen. Ich meine, dass das in der Realität passiert, ist wahrscheinlich nicht der Fall, aber wir haben uns trotzdem darüber gefreut. Und jetzt gab es am 15. Februar das große Investoren-Meeting, wo alle möglichen Sachen vorgestellt wurden, sowohl öffentlich gestreamt als auch hinter verschlossene Türen nur für die Investoren. Und da ist bekannt gegeben worden, dass eben Viacom CBS jetzt seinen Namen ändert, nämlich zu Paramount Global, beziehungsweise dann nur noch Paramount eben in den Unterlagen und im Logo und so weiter. Also jetzt heißen sie alle komplett Paramount. Das war so eine Neuigkeit und dann gab es noch eine zweite Geschichte, die hat letzte Woche Marcel einfach unter den Tisch fallen lassen und weil er heute nicht da ist, habe ich die einfach wieder hochgeholt. Und zwar ist es schon einen Moment her, aber Douglas Trumbull ist verstorben. Das ist ein Special Effect Spezialist, kann man vielleicht sagen. Der ist vor allen Dingen bekannt geworden für so ein paar wirkliche Sci-Fi-Klassiker, also 2001 Odyssee im Weltraum, Blade Runner, Lautlos im Weltall, das war seine eigene Produktion und auch Unheimliche Begegnung der dritten Art, also Dinge, die man kennt, aber vor allen Dingen auch für Star Trek The Motion Picture. Also daher werden ihn die Star Trek Fans kennen und der ist jetzt leider verstorben und warum ich das jetzt aber erwähne und warum das wichtig ist, also wenn einer die Story zu Star Trek The Motion Picture nicht kennt, da hat Trumbull, also kurz zusammengefasst, er ist da mehr oder minder für einen anderen Special Effect Spezialisten eingesprungen, der die Arbeit nicht geleistet hat, wie er es versprochen hatte und hat dann in einer riesen Aktion wirklich in 6 Monaten alle Special-Effekte von Star Trek The Motion Picture gestemmt und ist danach aber auch ins Krankenhaus eingeliefert worden mit Magengeschwür und allem möglichen Zipperlein und Krankheiten, die er sich da geholt hat in dieser stressigen 6-Monats-Phase. Und er hat aber im Grunde den ersten Star Trek-Film gerettet. Ja, also da muss man jetzt noch im Nachhinein sagen, super. Und was aber sehr schön war, und da haben wir vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen den Zirkelschluss zu gestern, heute, übermorgen, dass nämlich, da haben wir ein Bild bekommen, auf Twitter habe ich es gesehen, dass nämlich auf dem Set von jetzt der aktuellen Staffel Picard, also ich weiß gar nicht, ob es 2. oder 3. war, sie ein Panel hatten. Es gibt ja immer die Panel, die wir sehen, entweder in der Wand eingelassen, diese beleuchteten, oder wo sie eben drauf tippen. Und da war ein Panel, wo eben Douglas Trumbull als Name erschien, als Bezeichnung für etwas. So als kleines Easter Egg und als kleinen Gruß, Abschiedsgruß an ihn in Star Trek. Und das fand ich toll. Das hat mich so gefreut. Da dachte ich, ach schön, ich mag sowas.
Ja, ich meine, es ist natürlich auch total einfach, so viele Namen, wie es bei Star Trek gibt, da einfach mal eine USS Trumbull zu bauen.
Ja, großartig. Ja. Ich meine, wir hatten das ja auch mit den Schiffen in Discovery und so. Also, toll. Oder mit der Werft auch. Also, der Archer-Werft und so. Also, ja. Ja. Das war das eine. Das habe ich jetzt einfach hier kurz mal reingeschmuggelt. Dann haben wir eine Neuigkeit bekommen. Es wird einen 4. Kelvin Timeline J.J. Abrams Star Trek Film geben. Oh mein Gott.
Wunderbar.
Ja. Also die alte Crew, oder was heißt die alte Crew? Die alte Crew der Filme kommt zurück. Das heißt, wir haben dann Zachary Quinto als Spock und Chris Pine als Kirk, Zoe Saldana als Uhura, Simon Peck als Scotty und John Cho als Sulu. Oh, das war gerade so geschafft.
Und Carl Urban natürlich als
richtig, Philipp. Natürlich als McCoy, genau. Und Anton Jelchow ist ja leider verstorben. Das war Chekhov. Und naja, jetzt bekommen wir eben diesen vierten Film und aktuell sind sie wohl in Verhandlungen mit eben dieser, mit der alten Crew. Es war so, das war ja ein riesen Hickhack mit diesem Film, da haben wir auch schon drüber berichtet. Also erst hieß es, es gibt einen vierten Film. Dann gab es wohl ein Drehbuch, da sollte es eine Time-Travel-Story geben, wo auch Hemsworth mit drin sein sollte, als der ja als Vater von Captain Kirk einen Kurzauftritt ja schon mal hatte. Das Problem war mittlerweile, wenn wir von diesem ersten Film ausgehen, mittlerweile ist sowohl Chris Pine als auch Chris Hemsworth relativ erfolgreich geworden. Das heißt, die wollten mehr Kohle. Und die Gerüchte sagen, die beiden hätten zusammen mehr Kohle gewollt als im Grunde das ganze restliche Ensemble. Woraufhin es dann natürlich zu einem Stillstand kam, was die Verhandlungen anging. Und dann wurde das auch wieder ab ACTA gelegt, dann hieß es, es gibt keinen Film mehr, dann hieß es plötzlich, ja, es wird einen Tarantino-Film geben, da ist es dann auch irgendwie durch alle möglichen Gerüchte, Küchen gespukt, dann ist da sogar ein Drehbuch auch geschrieben worden, vom gleichen Drehbuchautor, der auch The Revenant geschrieben hat, und das sollte aber so eine mehr oder minder Cowboy im Weltraum-Story werden, aber viel mehr Cowboy, als wir das gewohnt sind. Und das ist dann jetzt aber wohl alles ad acta gelegt worden zugunsten eben dieses vierten Films. Und dann war eben auch die Frage, wird es überhaupt einen vierten Film geben? Und dann hat Paramount wohl tatsächlich mehrere Marktforschungsumfragen gemacht, um zu gucken, ob überhaupt noch ein Interesse da ist an so einem vierten Film. Denn der Abstand jetzt zwischen dem letzten Film, also dem dritten, und dem potenziellen neuen vierten Film, der ist jetzt auch schon ewig. Also es sind ja auch schon einige Jahre. Hätte ja auch sein können, dass die Fans dann sagen, okay, sorry Leute, zu lange Pause, ich braucht keinen vierten Film mehr. Aber offensichtlich waren die Ergebnisse in der Umfrage so gut und so positiv und so viel Interesse da, dass sie dann gesagt haben, wisst ihr was, dann machen wir jetzt doch diesen vierten Film. Und das haben sie eben auch bei dieser Investorenveranstaltung tatsächlich öffentlich gesagt. Da hat sie sich J.J. Abrams geäußert und hat halt gesagt, dass er sich darauf freut, eben diesen neuen Film zu machen. Und dass es alles toll werden wird, etc. und so weiter und so fort. Da gibt's ein relativ langes Zitat, ich packe euch das mal in die Shownotes. Und wir wissen tatsächlich, dass Abrams das produzieren wird. Matt Shackman, von der WandaVision zum Beispiel auch gemacht hat als Regisseur, wird als Regisseur mit an Bord sein. Das Drehbuch selber ist von Josh Friedman, der Avatar 2 geschrieben hat, in Zusammenarbeit mit Cameron Squires, auch von WandaVision übrigens. Und das Ganze basiert wohl auf einer früheren Version eines Drehbuchs von Lindsay Beer und Geneva Robertson-Dorrit, die wohl ihre Finger in zum Beispiel Captain Marvel hatten oder in Sarah Burgess is a Loser. Also alles Dinge, die man irgendwie schon mal gehört oder gesehen hat. Und
oder auch nicht.
Naja, WandaVision kennst du, oder? Also ein bisschen, und Marvel und so, also ein bisschen im Marvel-Universum unterwegs.
Avatar 2 haben wir doch alle gesehen.
Nicht raus. Avatar 2 kommt ja erst noch, aber keine Ahnung.
Aber Marvel, wir haben schon wieder so viele Finger
nicht
in einem
Baustelle
Pott,
und es ist schon wieder sehr witzig. Ja, es ist schon lustig, dass irgendwie sie da tatsächlich Leute zusammenholen, die doch ja wahrscheinlich schon ganz coole Referenzen haben, die ich halt größtenteils einfach nicht kenne. Punkt.
Okay. Na, also was aber, ich hier interessant finde, ja, ist, dass wir schon wieder so viele Leute haben, die ihre Finger im Drehbuch drin haben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist. Es kann halt auch nach hinten losgehen, wenn du zu viele Köche hast, die den Brei
rühren. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, dass es am Ende eine Person nochmal alles durcharbeitet, dann, dass es alles konsistent bleibt. Dann können da, glaube ich, so viele Leute mitschreiben, wie wollen, solange es einen Supervisor gibt oder sowas, der am Ende aufpasst, dass es kein völliger Mist wird.
Ich denke, also ich habe mich tatsächlich gewundert oder ich war überrascht, dass sie das jetzt schon veröffentlicht haben als Info, weil ja offensichtlich die Verhandlungen mit den Schauspielern und mit dieser alten Crew noch gar nicht abgeschlossen sind.
Echt? Ich hatte das so verstanden, dass es eigentlich schon alles tatsächlich so gut wie in trockenen Tüchern ist, dass es nur noch um Detailfragen geht. Also mehr so quasi, sie suchen eigentlich noch einen Termin, wo alle Zeit haben, um anzufangen zu drehen. Ja.
So wäre es auch sinnvoll gewesen. Also da gab es irgendwie ganz unterschiedliche Infos.
Ich frage mich ja, was sie mit Chekhov machen, mit Anton Yelchin, der ja nun einfach verstorben ist. Also ob sie den irgendwie ersetzen oder ob der einfach nicht mehr mitspielt.
Also nachdem er gestorben war, hat J.J. Abrams sich geäußert und hat gesagt, er wird ihn definitiv nicht neu besetzen.
Okay.
Und das ist jetzt aber auch schon wie viele Jahre her? Wann war Beyond? Vor 3 Jahren oder sowas? Oder 4 Jahren mittlerweile schon? Also ist schon ein bisschen her. Und das war die Aussage da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich jetzt ändert. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Glaube ich auch nicht.
Ja, und Chekhov war in der Serie und in den Filmen, also in den ursprünglichen TOS-Filmen relativ wichtig, aber es ist jetzt halt auch nicht die größte Rolle. Es ist auch nicht, also trotz allem ist es wahrscheinlich jetzt kein Problem, ihn einfach rauszuschreiben, falls man irgendwas im Skript gehabt hätte.
Ja, oder ich weiß auch gar nicht, ob der vielleicht in Ken, auch vielleicht stirbt der ja auch gar nicht in Ken. Also man weiß es ja nicht.
Ja, ja, genau. Nee, wie gesagt, also muss ja auch nicht. Man muss ja auch einfach nur, man kann ihn ja auch anderweitig rausschreiben. Also im
Oder er spielt einfach doch mit. Ich meine, bei Star Wars Filmen ist es ja auch kein Problem, tote Leute mitspielen zu lassen.
Ja, und ich meine, wenn er wirklich nur in Anführungszeichen als kleine Rolle am Pult sitzt, dann ja. Passt schon, ja. Naja, aber ich bin grundsätzlich positiv gestimmt, dass wir nochmal einen vierten Film bekommen. Haben die Filme mich vom Hocker gehauen? Nein. War ich gut unterhalten? Absolut. Finde ich es super, wenn Leute dadurch Einstieg in das Star Trek-Universum bekommen? Jawohl. Natürlich. Das heißt, wenn wir also einen vierten Film kriegen, ja, bitte, sehr gut. Gehe ich auch ins Kino, gucke ich mir an.
Ich erinnere mich tatsächlich, als der erste Film, also der 2009er Star Trek Film rauskam, da war ja quasi tote Hose um Star Trek. Und da habe ich mich richtig gefreut und gedacht, oh Mensch, jetzt ein neuer Film, das ist ja richtig cool. Vielleicht machen sie dann da wieder eine neue Serie draus und so. Also an diese Hoffnung, die dieser Film mir damals gegeben hat, was Star Trek angeht, an die erinnere ich mich immer noch gerne zurück. Gut, die Filme selber waren dann okay, so. Aber ich finde es toll, dass sie quasi dieses Star Trek Wesen wieder ins Rollen gebracht haben.
Und ich hoffe ja auch, dass sie mit diesem vierten Film einen ordentlichen Abschluss bekommen. Denn das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Natürlich, ja, also die werden für immer und ewig durchs Weltraum fliegen und Abenteuer erleben, das ist mir auch schon klar. Aber es wäre trotzdem schön, wenn wir sozusagen einen schönen Abschluss noch kriegen für diese Crew. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass danach noch weitere Filme gemacht werden. Aber so einen schönen vierten Film als Abschluss, dann ist es eine runde Sache und gut ist. Ja.
Ja.
Ja, also das war etwas überraschend, aber wer da ein bisschen mehr drüber lesen möchte, ich habe zwei Variety-Artikel verlinkt, die kann ich empfehlen, der eine eben just zu diesem vierten Film und alle Infos, die wir da haben, und der andere war auch ganz spannend, da ging es tatsächlich um das mittlerweile, sagen wir mal, gestorbene Tarantino-Track, da ist sehr, sehr ausführlich auch im Detail erklärt, was da ursprünglich als Drehbuch angedacht war und wie die Story hätte sein sollen. Ja, ich kann im Nachhinein, nachdem ich es gelesen habe, nur sagen, schon gut, dass es nichts geworden ist. Ja. Was gibt es sonst noch Neues? Wir haben natürlich ein paar Disco-News, aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne eine Geschichte vorziehen zu Strange New Worlds. Das ist ja die neue Serie mit Pike und der, ich sag jetzt mal, alten Crew, auf die ich ja ganz, ganz besonders warte, weil ich mich ja ganz besonders drauf freue. Ja, und was ist passiert? Paramount hat es wieder gemacht. Paramount hat die Fans ja schon mal vor den Kopf gestoßen mit dieser ganzen Paramount Plus Streaming-Launcherei und dass sie eben Discovery runtergezogen haben von Netflix in einer, ich sag jetzt mal, Nacht- und Nebel-Aktion innerhalb von 24 Stunden und dass die aber dann zurückgerudert sind. Und dann kam es ja auf Pluto TV. Ich meine, das müssen wir nicht alles erklären. Da haben wir ja auch eine extra Folge drüber gemacht und uns ein bisschen darüber auch vor dem Mikro aufgeregt. Und ich habe damals schon gesagt, Leute, wenn ich in dieser PR-Abteilung sitzen würde und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es war tatsächlich ein Fehler und nicht Absicht, ja. Also wenn ich in dieser PR-Abteilung sitzen würde, so würde ich mein Geld auch gerne verdienen, ja. Also nur Mist bauen und trotzdem meine Kohle bekommen, ich glaub's ja nicht. Und jetzt haben sie es wieder gemacht. Sie haben die Fans vor den Kopf gestoßen. Es war nicht ganz so ein Riesenbohai, wie jetzt um diese Streaming-Geschichte, aber es war was mich persönlich geärgert hat. Und zwar war es so gewesen, dass Paramount eben ja dieses Investoren-Meeting hatte und ein Teil davon war hinter verschlossenen Türen, aber ein Teil davon ist auch öffentlich gestreamt worden über den normalen öffentlichen Live-Feed, der rausgeht über Paramount Plus. Den konnte sich also jeder angucken, ja. Und in diesem öffentlichen Live-Feed wurde dann auch ein Teaser zu Strange New Worlds gezeigt. Nicht der Trailer, auf den wir jetzt ja auch die ganze Zeit warten, sondern ein Teaser. Und da hat dann tatsächlich der eine oder andere Fan, ich meine, da muss man doch mit rechnen, hat Screencaps gemacht, ja. Und da gab es dann Fans, die aus diesen Screencaps dann auch ein GIF gebastelt haben. Und da ist über die Social Media Plattform ist dann ein GIF gegangen, wo dann eben Pike, also in Privatklamotten, als aber schon Captain Pike eben auf einem Pferd einem Shuttle hinterher geflogen ist. Sah aus, als wollte er das Shuttle mit dem Lasso einfangen. Es war ganz lustig. So. Und das war dann eben, und das ging dann überall über die Social Media Plattform. Und die ursprüngliche, der ursprüngliche Account, der das eben mitgescreencapped hatte und daraus dann auch ein GIF gebastelt hatte, eben in großer Freude auch, oh mein Gott, wir kriegen eine Serie, ich freue mich so drauf und so, der ist tatsächlich von Paramount gesperrt worden. Die haben ihn also eine, du darfst es nicht Veröffentlichung, wie sagt man, Klage von Latz geknallt und dann ist der Account tatsächlich gesperrt worden. Also jetzt bei Twitter und bei anderen Plattformen wohl auch. Und das war nicht der einzige Account, es sind noch mehrere Fan-Accounts wohl entweder abgewarnt oder tatsächlich dann auch gesperrt worden und kurzzeitig verschwunden mit der Info eben, dass Paramount sagt, ihr dürft es nicht weiter veröffentlichen. So, und warum ärgert mich das? Das ärgert mich aus mehreren Gründen. Erstens, die Fan-Accounts sind die Accounts, von denen Paramount und auch das Franchise an sich natürlich lebt. Die großen Fan-Accounts, die tweeten Sachen weiter oder Instagrammen sie weiter oder was auch immer, also die verbreiten es einfach. Die machen quasi umsonst Werbung für Paramount, ja, weil sie sich einfach freuen über die Serie, weil sie Fans sind, weil sie es toll finden. Und das sind ja auch die Accounts, die von Paramount tatsächlich ja auch zum Beispiel immer dieses Promomaterial, zumindest in den USA und in Großbritannien, Promomaterial zugeschickt bekommen, damit sie da extra noch Werbung machen. Und jetzt macht einer Werbung und kriegt dann so eine Klage quasi von Buch geknallt. Das Ganze würde ich noch verstehen, wenn dieser Stream nicht öffentlich gewesen wäre. In dem Moment, in dem ein Stream öffentlich ist, ist er für mich frei für alle. Da kann jeder machen, was er will. Dann dürfen die den nicht öffentlich zeigen. Ganz einfach. Ja,
da, und, also da würde das Copyright dir widersprechen, von daher, sie haben sicher das Recht, das zu machen, aber es ist trotzdem ein blöder Move.
Aber in dem Moment, in dem das öffentlich, über den öffentlichen Stream gestreamt wird, da können
muss
die doch nicht, da müssen die doch
davon
ausgehen,
genau,
dass Leute das auch, und das ist
klar,
da, das
ja
weitergeben.
Ja.
Es war keine Warnung vorher drauf, es gab kein Embargo oder irgendwas, es war öffentlich. Wenn sie nicht wollen, dass solche Dinge weitergetragen werden, dann müssen die das hinter verschlossenen Türen machen, denn den Teil der Veranstaltung gab es ja auch. Da waren ja Sachen, die sind nicht öffentlich präsentiert worden, ja. Und dann aber, also für mich sieht es halt so aus, sie haben einen Fehler gemacht und haben das öffentlich gestreamt, anstatt da das hinter verschlossenen Türen zu machen und anstatt dann hinterher zu sagen, Leute, uns ist ein Fehler unterlaufen, bitte tut uns den Gefallen und postet irgendwie Sachen dazu nur in dem Moment, in dem der Trailer raus ist. Der kommt erst in, ich weiß, 3 Wochen oder was, ja. Also tut uns den Gefallen, bitte postet da nichts drüber. Ich glaube tatsächlich, dass 90% aller Fan-Accounts das auch mitgemacht hätten, ja. Nicht alle, aber ich glaube, dass ein Großteil das wirklich gemacht hätte. Und statt das dann so zu verpacken und zu sagen, okay, Leute, so sieht's aus, sorry, my bad, ja, stattdessen sind sie hingegangen und haben den Leuten irgendwie diese Klagen vor den Latz geknallt und haben dann die Schuld bei anderen gesucht, ja, und haben das von sich weggeschoben. Und das finde ich eine Unverschämtheit.
Ja, Copyright hin oder her. Es geht halt einfach da auch ein bisschen darum, ne, das ist halt, irgendwie muss so ein Medienkonzern doch, sollte doch in Jahr, ich weiß nicht, 8, 9, 10, seit das Internet irgendwie größer geworden ist, doch langsam mal verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Wenn du etwas veröffentlichst, dann ist es auch öffentlich und du wirst es garantiert nicht wieder aus diesem Internet rauskriegen.
Ja, genau, das ist
besonders
es.
Besonders eben ein Multimilliarden-Medienkonzern.
Genau. Und dann aber die Fans halt so vor den Kopf zu schlagen. Das finde ich halt, es ist halt genauso wie, ich mache was falsch und statt zu sagen, sorry, mein Fehler, tut mir leid, gehe ich hin und behaupte noch, dass die sozusagen jetzt die Leidtragenden sind, in Anführungszeichen. Ich meine, man kann jetzt diskutieren, darf man Sachen screencappen und nicht? Nein, natürlich nicht. Aber unabhängig davon, statt zu sagen, sorry, meine Schuld, gehe ich dann hin und schieb die Schuld von mir und sag dann noch, und du bist übrigens schuld und jetzt verklage ich dich auch noch. Hallo? Also ich meine, noch deutlicher zu sagen, dass die Fans im Grunde ein Dreck wert sind,
ja,
geht nicht.
So, Hauptsache, sie zahlen Kohle für die Streamingdienste oder was auch immer. Naja, mal sehen, wie es weitergeht.
Wir haben übrigens immer noch keinen Trailer bekommen. Also wir haben jetzt alle damit gerechnet, dass er jetzt bald kommt. Gab ja offensichtlich einen Teaser, aber ist noch nichts rausgekommen, ja. Aber das war auch eine Geschichte. Mittlerweile sind die Accounts, die dann gesperrt worden sind, die waren kurzfristig weg, sind die auch wieder da. Und was noch als kleine Mini-Anekdote am Rande noch war, da musste ich so lachen, es gibt ja diesen Murph-Account. Murph, das ist eine Figur aus Star Trek Prodigy. Ich sag jetzt mal so ein Blob. Und die ist aber ganz witzig und die ist so ein bisschen als Running-Gag, ist es immer so, dass der ja alles Mögliche in der Serie immer isst. Und das ist aber alles, also ist nie ein Problem, der kann immer alles super verdauen oder spuckt dann halt wieder aus und so. Und auf diesen, und der hat halt jetzt so ein Fan-Account auf Twitter und da fragt er immer alle möglichen Sachen, ob er die denn essen soll. Und nachdem das Fandom sich dann so aufgeregt hatte, hat er einen Tweet rausgesetzt, in dem dann drin stand, "Shall I eat Paramount Plus? Asking for the whole Trek fanbase." Und ich habe das gesehen und ich fand das so niedlich und ich dachte so, ja Murph, geh hin und fresse sie. Das war sehr schön.
Ja. Um noch was Positives zu sagen zu Strange New Worlds jetzt. Ich freue mich sehr auf diese Serie, weil ich einfach finde, dass Anson Mount ein wahnsinnig sympathischer, gut aussehender Typ ist.
Kann ich, sehe ich so ähnlich. Genauso auch sein restliches Team. Also
ja, Ethan Peck auch und alle, Rebecca Romijn. Ich finde, die drei haben eine wahnsinnig tolle Chemie.
Ja. Und auch die schon vorgestellten, aber noch nicht, in diesem ersten Teaser vorgestellten Figuren und Schauspielerinnen sahen auch einfach auch schon so aus, als ob das richtig gut werden kann.
Ja, und wir haben halt vor allen Dingen auch Figuren, die man zwar so vage kennt, aber die noch unbekannt genug sind, dass man mit denen noch was machen kann. Also eine Schwester Chapel oder aber ein Benga, also der Arzt vor McCoy, die kennt man zwar vom Namen her und die sind auch einmal kurz durchs Bild gelaufen im Original Piloten, aber man weiß über die halt nicht wirklich was, außer dass Schwester Chapel in Spock verliebt war. Aber das war's. Okay. Mehr weiß man nicht. Und ich finde, da kann man noch ganz, ganz viel dazu erzählen und man hat auch jetzt zum Beispiel schon eine ganze Menge über Uhuras Background erfahren, was sie für diese Serie dann dazu in Anführungszeichen erfunden haben. Und also ich freue mich so sehr und ich bin ja auch ein bisschen verliebt in alle, also vor allen Dingen in Anson Mount und Ethan Peck und deswegen passt das.
Ja, wer nicht.
Ja.
Ja,
aber Rebecca Romijn ist, die ist auch süß. Also muss man schon sagen. Ja.
auf der anderen Seite muss man, also ich glaube, das mit der Uhura-Geschichte war das nicht, sogar, dass sie.
Da hast du mich abgewürgt letzte Woche, das kann ich jetzt eigentlich auch hier unterbringen, aber
dass sie einfach in den Bitter-Canon quasi gegriffen haben und gesagt haben, hier, wir machen das jetzt Canon.
Das weiß ich nicht, ich habe das im Beta-Kennen tatsächlich noch nie gehört, aber
vielleicht? Ich dachte, ich hatte irgendwo unter der Story irgendwo noch den Hinweis gelesen, dass es aus einem Roman oder Comic oder sowas sei.
Ja, könnte sein, ich weiß es nicht.
Ist ja auch nicht so wichtig, wir kriegen mehr Background zu einer Figur, die in der Originalserie drin war, aber im Endeffekt auch nicht so groß beleuchtet wurde.
Die mehr Background verdient, genau.
Genau.
Genau, ja. Ja, also da, wie gesagt, warte ich auch echt dringend drauf, dass das endlich kommt. Naja, und dann haben wir noch ein paar Star Trek Discovery Geschichten. Also zum einen gab es, das möchte ich kurz erwähnen, weil ich die einfach nett fand, gab es im Out-Magazin einige Collectors Edition, wo tatsächlich, also die große Star Trek Out-Magazin Serie, wo einige der Schauspieler eben, die öffentlich out und proud sind, abgebildet waren auf den Covern und wo sie eben auch super lange Artikel hatten, wo sie über ganz viele Dinge gesprochen haben. Alle komplett in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Und im Zuge dessen gab es auch ein Interview mit Michelle Paradise, die hatte zwar kein Cover, aber die hat auch einen sehr langen Artikel im Out Magazine gehabt, wo sie eben nochmal darauf eingegangen ist, wie wichtig es für sie ist, dass eben in, vor allen Dingen in Star Trek, aber vor allen Dingen jetzt auch in Discovery, weil sie ja da sozusagen der Showrunner ist, wie wichtig es ist, dass man Diversität in der Show drinne hat und dass alle sich repräsentiert fühlen und warum das eben so wichtig ist. Das ist ja auch immer so eine Diskussion, die auch immer wieder hochkommt, wo es ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, Discovery ist sozusagen zwangsdivers besetzt, ja, wo ich schon die Krise kriege, wenn ich es nur höre. Also das ist, naja, aber das ist ganz spannend, da kann man sich das mal angucken. Da sind auch, wie gesagt, die Artikel sind sehr, sehr gut und auch sehr lang und sehr ausführlich und detailreich. im Zuge dessen oder in dieselbe Kerbe haut auch ein bisschen die aktuelle Folge vom Ready Room zur jetzigen Episode, wo Wilson Cruz zu Gast war. Und TJ, du hattest gesagt, du hast dir das angeguckt.
Ja, ich habe es gerade eben noch angeschaut. Worauf wolltest du jetzt
hinaus? Ich wollte eigentlich nur so sagen, dass ja das Thema sozusagen grundsätzlich wieder war, Wahlfamilie versus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Blutfamilie. Das klingt ja immer so schrecklich, wenn man das so sagt. Aber eben die Wahlfamilie, die ja Star Trek auch, die Star Trek Crew ja auch ist, auch eben Zusammenhalt, Community, Beziehungen untereinander, das Connections und aber auch das Oberthema Liebe. Das finde ich gerade auch in dieser Folge ja eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da wurde eben auch konkret eingegangen auf so diverse Beziehungen, die ja aktuell auch wichtig sind in Discovery. Also zum einen haben wir natürlich Stamets Culber, die sozusagen gerade an einem guten Punkt sind. Dann haben wir Saru und Tirina, die ja in der aktuellen Folge eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich klar Burnham und Booker, die ja jetzt quasi, ich will jetzt nicht sagen, vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung stehen, aber doch zumindest an einem Punkt sind, der nicht so gut ist. Ja, also
genau.
Das denke ich, können wir ja jetzt dann auch besprechen. Und nachreichen möchte ich noch, dass es auch wieder Star Trek Logs gab. Da gab es ja jetzt eine kleine Pause und jetzt gibt es auch wieder welche für die verschiedenen Charaktere in Discovery. Da könnt ihr gucken. Es ist ja immer um eine Woche versetzt. Das bedeutet, wir haben jetzt von Owoshukun und Culber zwei Logs gehabt. Und interessant ist, dass in dem Log von Owoshukun sie selber sagt, it's always worth stepping back and looking at the bigger picture. You never know what you'll find. Also es ist immer gut, wenn man einen Schritt zurück macht und sich quasi das Gesamtbild anschaut und das größere Bild anschaut. Man weiß nie, was man finden wird. Also das heißt, konzentrier nicht so aufs Detail, sondern mach einen Schritt zurück und guck dir das Gesamte an. Und ich glaube, das ist auch was man sozusagen eins zu eins für diese Folge übernehmen kann. Deswegen habe ich das hier erwähnt, denn das fand ich passte sehr schön.
Dabei waren da gerade so viele schöne Details drin in dieser Folge.
Ja, beides vielleicht. Ja, also mit der 409 Rubicon haben wir eine Folge, wo ich glaube, man kann grob sagen, es gibt so drei Storylines. Also natürlich die erste Storyline ist Booker und Takas Versuch eben die DMA zu zerstören. Ja, da gehören dann so Dinge rein wie, sie bauen die Waffe, sie spüren die DMA auf, sie versuchen sie zur Explosion zu bringen etc. Dann haben wir natürlich die zweite Storyline, nämlich Discoveries versucht genau das zu verhindern. Ja, also die Starfleet schickt sie auf die Mission, Nahn taucht auf in dieser Folge und ist sozusagen ja das Failsafe, also sie springt ein, wenn sie das Gefühl hat, dass Burnham eben nicht in der Lage ist, die Mission ordentlich auszuführen. Und dann habe ich noch so eine kleine Mini-dritte Storyline gesehen, nämlich tatsächlich so ein bisschen private Momente auf der Discovery. Also dazu gehört eben diese ganze Story mit Saru und Tirina. Dazu gehört aber auch zum Beispiel die Szene mit Saru und Culber am Ende und so ein bisschen unter dem Oberstichwort private Momente.
Ja.
Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja, also fangen wir vielleicht mit dem Titel mal an, oder? Also Rubicon.
Ja.
Da bin ich hellhörig geworden. Vor allen Dingen tatsächlich eigentlich, weil das ja der Name eines Shuttles aus Star Trek DS9 ist, wo ich dachte...
Das auch noch?
Ja, also daher kannte ich das vor allen Dingen. Ich gebe es ja zu. Also hat es ja einen anderen Background. Aber ich dachte sofort an das Shuttle aus DS9. Und zwar in Family Affairs gibt es die Szene, wo das Shuttle getauft wird. Und dann sagt irgendwie... Sisko, also ich taufe das Schiff jetzt auf Rubicon und dann sagt Kira, ja Gott sei Dank, wenn man sich anschaut, wie hier das gerade so alles abgeht und wie viele Shuttles wir quasi aktuell verlieren und die dann neu gebaut werden und die wir taufen müssen, können wir heilfroh sein, dass es so viele Flüsse auf der Erde gibt. So, okay. Das fand ich ganz nett, deswegen habe ich mir das gemerkt. Ja, und Rubicon ist aber eigentlich ein Fluss. Und wen es interessiert, also das ist eine größere Geschichte, ins Detail wollen wir da nicht gehen, aber Caesar hat im Grunde damals im Römischen Reich den Fluss überschritten und damit sozusagen sein, wie sagt man, das war der Beginn seiner Vorherrschaft als Oberbefehlshaber, kann man vielleicht so sagen, so grob zusammengefasst. Und deswegen ist dieser Ausspruch, also den Rubikon überqueren, gleichzusetzen mit also einen Punkt überschreiten, den man nicht mehr umkehren kann. In dem Moment, in dem man über den Rubikon drüber geht, überschreitet man einen Punkt oder eine Grenze und danach kann man eben nicht mehr zurück.
Mhm.
Und das ist das, was hier im Titel drin steckt. Und das fand ich einfach nett. Also, dass mit diesem einen Stichwort Rubicon eigentlich so viel schon ausgesagt ist.
Ich finde das schön, das passt auf all die drei Storylines, die du jetzt gerade dargelegt hast, passt quasi dieses bis dahin und von da an gibt's kein Zurück mehr.
Genau, ja. Also deswegen fand ich es auch so nett. Aber ich muss zugeben, ich musste auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Also, ja. Ja, wie sieht's aus? Ich würde sagen, ich habe ja jetzt hier die ganze Zeit monologisiert. Vielleicht, bevor ich so die eine oder andere Sache anbringe, die mir an der Folge aufgefallen sind, was habt ihr so gesehen? Was fandet ihr spannend an der Folge? Arne.
Also ich fand vor allen Dingen die Geschichte zwischen Booker und Taka spannend, weil die sich ja so gar nicht einig waren und Booker irgendwie völlig überrumpelt ist mit jedem einzelnen Schritt, den Taka macht. Und also das ging zum einen darum, dass Booker überhaupt keine Ahnung hat, wie lange das dauert, zum Beispiel diese Waffe überhaupt instand zu setzen, 5 bis 6 Stunden irgendwie, und dann ist es plötzlich doch 5 Minuten früher als gedacht fertig. Dann ist es dieses Abwehrsystem, was Taka in dem Schiff von Book installiert hat.
Heimlich.
Obwohl das Bookers Schiff ist so.
Heimlich, ja.
Heimlich. Was ist denn da los? Und dann natürlich der große Eklat am Schluss. Da hat er mich übrigens so ein bisschen an Tolian Soren erinnert. Der ja im Grunde ähnlich denkt, nämlich ich alleine und hier dieses Weltraumuniversum ist mir total egal. Ich mache einfach, was ich will, damit ich das kriege, was ich möchte. Star Trek Generationen rede ich von.
Mhm. Ja gut, es ist ja auch so eine typische, also wir haben ja mit Taka so eine typische Figur, die ja auch so in ganz vielen Varianten im Star Trek Universum immer wieder auftaucht. Also ich sag ja. Jetzt der böse Wissenschaftler, der verrückte Wissenschaftler, also so, ja.
Ja, der es aber halt doch schafft, irgendwie die Leute für sich zu gewinnen. Also ich meine, Booker hätte einfach auch sagen können, nein. Und dann hätte Taka einfach diesen Weg gar nicht gehabt.
Ja, er hat ihn natürlich, er ist natürlich, das ist auch genau das. Da kann ich kurz einhaken, weil ich über die Loks gesprochen habe. Es gab einen Lok von Kalber, der hat sich ja in der letzten Folge vorgeworfen, dass er nicht in der Lage gewesen ist, zu erkennen, wie instabil Booker ist, beziehungsweise, dass diese Instabilität, eben diese Trauer und dieses Verarbeitung der Trauer, dass das dazu führt, dass er eben genau so impulsiv handelt. Und da hat er sich ja die Vorwürfe gemacht, dass er das nicht gesehen hat, weil er ist ja der Counselor auf dem Schiff und er müsste das ja, er hätte das ja sehen können und wenn das, oder zumindest irgendwie steuern und ihm helfen können. Und darum geht's auch in dem Log, dass er dann, dass eingestellt worden ist, wo er eben explizit nochmal sagt, er macht sich das zum Vorwurf und er muss ihm irgendwie helfen. Und da sagt er eben auch nochmal ganz konkret, dass Book eben in einer sehr verletzlichen Situation ist, also von den Gefühlen her sehr verletzlich und dadurch aber auch leicht manipulierbar. Und das ist ja genau das, also was Taka ja dann macht. Er manipuliert halt den in dem Moment verletzlichsten Faktor und das ist halt Book.
Ja, ganz genau.
Ja, und auf der anderen Seite hat er ihn ja auch vor allem wahrscheinlich deswegen mit ins Vertrauen gezogen, weil er ihn halt brauchte für den Spornantrieb. Weil das ist ja das, wo er irgendwie seit, wenn man sich das jetzt in Universe anguckt, was in den letzten Folgen quasi über Taka etabliert wurde, er ist da ja anscheinend so jemand, dem normalerweise alles zufällt, aber an dem Ding beißt er sich seit Monaten die Zähne aus, ob er irgendwie dieses Problem, dass man den Navigator in Form von Stamets oder Book braucht für den Spornantrieb. Und das ist ja anscheinend so ein bisschen so was ihn auch so kränkt. Also er ist ja sowieso ein ziemlicher Narzisst, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sehr, sehr selbstbezogen und sagte ja auch offen in der einen Folge, wo er meinte so von wegen, hallo, ich bin mir selbst so wichtig, ich werde schon aufpassen, dass das Ding nicht in die Luft fliegt, als sie diese Simulation machen vor 1-2 Folgen. Nee, also es ist auch eine interessante Gesamtkonstruktion.
Ja, absolut, ganz richtig. Also das ist das eine und lustigerweise ist ja da eigentlich gar nicht mal das Endziel, dass er den Antrieb zum Laufen bekommt. Das ist schön, ja, das ist so eine Art für seine Arroganz. Das ist natürlich toll, dass er sich da bestätigen kann. Aber in erster Linie geht es ja darum, dass er, wie er immer so schön sagt, nach Hause kann. Sprich eben diesen Sprung ins andere Universum. Wobei, das ist, wie gesagt, ich wiederhole mich, das ist mir alles nicht ganz koscher. Aber das ist ja das Endziel.
Ja, das ist einfach irgend so ein, sie mussten ihm noch irgendein diffuses
emotionale,
Ziel geben.
Eine emotionale Begründung sozusagen, ein emotionales Alibi, ja genau.
Ja, und eben ein diffuses Ziel, was irgendwie keiner genau definiert und er selber ja auch nicht. Und es scheint ihm ja selber nicht so ganz klar zu sein, was er eigentlich damit bezwecken will. Was ich finde, was man auch ganz deutlich an dieser Szene sieht, wo er dann am Ende eben die DMA an sich sozusagen gesprengt hat und feststellt irgendwie.
Die Antriebsquelle war nicht auf unserer Seite, genau, sondern auf der anderen Seite.
Ja,
überhaupt.
Und ich dachte mir in dem Moment einfach nur so, hast du das nicht selber quasi bei deiner Simulation schon gesagt?
Ja, und ganz ehrlich, also in dieser Folge hatten wir wirklich die eine oder andere Sache, wo ich gesagt habe, Leute, da hat aber einer das logische Denken zwischendurch mal kurz vergessen. Dabei bin ich ja auch nicht der mit dem größten logischen Denkvermögen, aber selbst da habe ich gedacht, also Plothole, hallo, ja, galore. Und da sage ich mir aber gut, vieles von dem, was vielleicht also andere noch mitbekommen haben, was ich so gar nicht mitgekriegt habe, ist tatsächlich bei mir im einen Ohr rein und im anderen wieder raus unter dem Oberbegriff Technobubble, lass die reden, ist okay, ja. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Also ich verzeihe auch gern mal so ein, ich sag jetzt mal, technisches Plothole zugunsten der emotionalen Entwicklung der Charaktere, was in meiner Meinung nach hier das Wichtige an dieser Episode war. Aber man kann sich natürlich schon fragen, ich meine, Taka ist der super genialste Wissenschaftler seiner Generation, whatever, ja, und der denkt an sowas nicht, also ich meine, das ist schon ein böses Plothole, also sehr, sehr,
Ja. Ich finde auch, man hätte diese Story und diese Begründung einfach damit erklären können, also ich weiß nicht, was die gesamte Geschichte natürlich noch für Taka vorhat, dass er sagt, das ist einfach die beste Lösung. Ich bin auf die Idee gekommen, dass wir diese DMA zerstören könnten. Und es ist die beste Lösung. Ich weiß es viel besser als ihr alle. Das hätte für mich gereicht. Aber ja, dass da diese persönliche Geschichte, ich muss zurück in mein Universum. Ich meine, wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Aber das hätte es für mich bislang nicht gebraucht.
Und Das wäre ja auch so passend gewesen für den Charakter. Also das passt ja auch absolut genau zu diesem narzisstischen, großen Allmachtsfantasie-Denken, das ja auch diese Figur hat. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen diese ganze Story, die ist, wie gesagt, ich finde, die ist mir nicht ganz koscher und ganz ehrlich. Wir haben nur noch vier Folgen. Was soll denn da noch passieren? Also in vier Folgen passiert ja dann nicht mehr so viel. Ich war gedanklich irgendwie bei 10. Warum war ich denn bei 10? Naja, egal.
Ja, aber also die nächste Staffel Picard soll wieder nur 10 Folgen haben.
Ach, das kann sein, dass da was durcheinander gekommen ist, gedanklich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da
noch... Deswegen ist mich ja gerade noch so doppelt irritiert, dass sie das jetzt unbedingt mit Discovery doppeln müssen, aber ist eine ganz andere Geschichte. Ich fand die Figur Taka von Anfang an eigentlich ziemlich gut, aber in dieser Folge hat er ein paar Punkte gehabt, wo entweder die Autorinnen dieser Folge sich ein paar einfach nicht genau genug gelesen haben, was er in den vorigen Folgen eigentlich so alles getrieben hat, oder ich weiß es nicht. Oder sie haben da noch irgendwas drin verstecken wollen, was zu komischen Plotholes geführt hat. Alan McElroy. Ach, das war, genau, das hatte ich die Tage schon mal irgendwie reingeschaut. Der hat nämlich bisher noch keine Folge allein geschrieben. aber war dieses Mal tatsächlich, nein, gar nicht, aber mehr so zur Verteidigung, so vielleicht hat er einfach bisher nicht ganz so genau drauf achten müssen, weil seine Co-Autoren das immer gemacht haben.
Ja. Also, was ich grundsätzlich, was ich ja schon erwähnt habe, was ich grundsätzlich eigentlich ganz gut fand, viele haben gesagt, ja, die Folge, die war so lala und so. Ja, also die Story kann man jetzt diskutieren. Ich finde, was hier sehr viel wichtiger ist, und deswegen finde ich, ist das eine wichtige Folge in dieser ganzen Abfolge von Folgen, die wir bekommen haben. Du hast hier einfach eine wahnsinnige Entwicklung, was die Beziehungen der Charaktere und auch die Entwicklungen der Charaktere in der Beziehung untereinander angeht. Also hier passieren so viele wichtige Dinge. Also ich meine, klar ist es auch wichtig, dass die DMA zerstört wird und dass sie dann wiederkommt. Ich meine, logisch, das ist wichtig für die Gesamtstory an sich, aber hier geht es in erster Linie eigentlich um diese verschiedenen Pärchen. Also ich meine, wir haben Burnham und wir haben Booker. Wir haben Burnham, die auf dieser Mission ist und die ganze Zeit nicht nur sie, aber sie vor allen Dingen natürlich auch auf privater Ebene mit sich kämpft, weil sie ja eigentlich zusammen ist mit Booker, aber gleichzeitig als Werkzeug des von Starfleet benutzt wird, um eben diese Mission auszuführen, die sie ja auch unbedingt machen möchte, weil sie das Gefühl hat, sie hat da noch Einfluss und kann da irgendwie Einfluss nehmen, kann vielleicht Booker auch ein bisschen schützen, dass da nicht jemand auf der Brücke ist, der so ein bisschen trigger-happy ist, ja, und irgendwie gleich schießt.
Was ja aber auch funktioniert, muss man sagen.
Ja, und ich meine, sie hat öfter mal gesagt, nein, wir können das anders lösen, wo vielleicht schon ein anderer Captain schon dreimal gesagt hätte, nee, wir schießen jetzt. Also das ging ja dann schon, wobei ich dann zwischendurch auch da saß und meinte, Mädchen, hältst du dich nicht vielleicht ein bisschen zu dolle an deinem, an der Vorstellung fest, die sich so vielleicht nicht realistisch umsetzen lässt. Aber dafür hatte sie ja eben das Korrektiv Saru auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja Nahn. Denn die ist hier in dieser Folge auch wieder aufgetaucht. Die arbeitet jetzt bei Starfleet Security und ist von Starfleet mitgeschickt worden als, wie gesagt, ich habe es jetzt mal Failsafe genannt oder Backup oder so weiter. Die soll halt konkret eingreifen in die Mission und den Befehl geben, den dann vielleicht Burnham nicht geben kann. Nämlich zerstört das Schiff und tötet damit eben Booker und Taka, damit sie nicht die DMA zerstören können. Und aber was ich sehr schön fand, war, wir hätten ja hier jetzt auch ganz klassisch so ein Badmiral hingesetzt kriegen können. Ja, es wäre ja ganz klassisch Star Trek gewesen. Und wir bekommen aber Nahn. Und zum einen hat mir sehr gut gefallen, dass sie wieder zurück ist, weil ich die Figur eigentlich mochte, zumindest wie sie sich dann am Ende hin entwickelt hat. Zum anderen ist das natürlich auch eine Figur, die hat eine Story mit der Crew und die hat eine Story mit Burnham. Also da gibt es sozusagen einen ganzen Rucksack von Erfahrungen, die da dranhängen an dieser Figur. Und die mögen sich grundsätzlich, also die sind sich grundsätzlich ja positiv gesinnt. Und
was sie auch
das
im Laufe der Folge immer wieder klar macht.
Ja, also. Und das ist aber auch schön, weil man merkt, da geht einer mit guten Intentionen ran an die Sache und sagt dann aber am Ende vielleicht trotzdem, nee, es geht nicht, wir müssen dann jetzt den letzten Schritt machen und leider schießen, es geht nicht anders, ja.
Ich finde es ganz spannend, dass Nahn hier auch tatsächlich selber so eine Entwicklung durchmacht in dieser Folge, obwohl sie im Grunde nur eine Nebenfigur ist. Also sie wird ja quasi eingeführt mit den Worten, sie ist dafür da, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann sagt Burnham, ja, aber wir kennen uns doch. Und dann sagt Odette Fair, den ich auch wahnsinnig gut finde, Admiral Vance. Ja, das weiß ich wohl. Aber
Admiral,
sie,
wir wissen's doch.
Sie ist einfach die Richtige für diese Entscheidung. Und da habe ich gedacht, ja, okay, warum ist sie die Richtige? Entweder ihre Spezies.
Sagt ihr doch genau in diesem Moment, dass sie halt als Basanerin da sehr dediziert, also sehr.
Duty above all, ja.
Hm. Ja, genau.
Also Pflicht geht
ja, okay. Wo sie sich ja aber dann am Ende der Folge quasi auch drüber hinwegsetzt, was ich auch wieder spannend finde, weil das ja auch dieser Inklusionsgedanke und es ist nicht so, dass Klingonen alle grundsätzlich nur Krieg wollen und so. So wollen halt auch diese, will halt auch diese Spezies nicht grundsätzlich immer nur das eine. Also ne, am Schluss weicht sie ja quasi ihre Weltsicht so ein bisschen auf. Das finde ich sehr, ja, sehr faszinierend.
Also was sie, so habe ich das zumindest verstanden, was sie qualifiziert, um diese Entscheidung tatsächlich zu treffen, ist ihr Background und der wird dann nämlich nochmal erörtert. Und zwar, wir haben sie ja verlassen oder das letzte Mal gesehen, als sie in diesem Pflanzenschiff war, wo eben die ganzen Samen gesammelt worden sind, in so einer Samendatenbank. Und sie ja dann gesagt hat, sie geht zu Basan 2, also ihrer Heimatwelt zurück, um eben mit ihrer Familie in Kontakt zu treten. Und jetzt erfahren wir eben auch in dem Gespräch zwischen ihr und Burnham, dass sie das gemacht hat, aber dass diese Verbindung zu ihrer Familie nicht so war, wie sich vorgestellt oder gewünscht hatte und dass sie daraufhin eben zu Starfleet Security gegangen ist und dort dann eben auf verschiedene Missionen geschickt worden ist, um sozusagen als Cleanup-Crew die Emerald Chain wirklich komplett auseinanderzunehmen, zu demontieren und dafür zu sorgen, dass da alles sozusagen in die richtige Richtung geht. Und da erfahren wir ja eben in diesem Nebengespräch, dass es da wohl zu sehr blutigen und auch verlustreichen Kämpfen gekommen ist, wo sie der Befehlshaber war. Das heißt, sie hat auch eben, sie hat Leute gerettet, aber sie hat auch viele verloren. Sie sagt ja dann auch selber, sie hat mehrere Leute ihrer Crew verloren. Und ich glaube, deswegen denkt Rance, dass sie der richtige Kandidat dafür ist, weil sie eben nicht wie in der ersten Mission oder in den ersten Missionen zugunsten von irgendwelchen Pseudo-Idealvorstellungen sagt, nee, wir schießen jetzt nicht, sondern weil sie die Erfahrung hat und weiß, wenn du zu spät handelst, dann verlierst du einfach konkret Leute. Und ich glaube, deswegen glaubt er, dass sie der richtige Kandidat dafür ist.
Ja, kann gut sein. Also was ich interessant finde, ist halt, dass sie ihre Beziehung zu ihrer Familie so darstellt, so das war das, worauf sie sich gefreut hat und worauf sie hin wollte. Dann hat sie sie getroffen und konnte denen nicht alles sagen. Und für sie galt halt grundsätzlich immer alles oder nichts. Und das ist halt der Punkt, wo sie am Schluss der Folge darüber nachdenkt, ob sie nicht vielleicht doch irgendwie so eine halbe Beziehung zumindest zu ihrer Familie doch aufrechterhalten will, obwohl sie denen eben nicht alles sagen kann, weil sie das trotzdem schätzt.
Ja, und das spiegelt sich aber auch eben, weil ich hier über diese Mission gesprochen habe, das spiegelt sich aber auch dann nochmal in dem Gespräch mit Burnham, weil Burnham gesagt hat, ich habe auch die Erfahrung gemacht, war auf einer Mission, ich habe Leute verloren, das haben wir jetzt am Anfang der Staffel ja gehabt, und ich habe Leute verloren, und es ist aber nicht alles immer komplett schwarz oder weiß, sondern manchmal ist es eben auch grau, und das ist genau das, manchmal kann man halt, du kannst vielleicht deiner Familie nicht alles sagen, aber du kannst zumindest teilweise Kontakt halten. Und ja, es ist wichtig, dass man bewertet und sagt, okay, jetzt handle ich so oder ich handle so, damit ich den oder die rette oder den oder die eben nicht rette. Aber es ist eben nicht immer alles so eindeutig. Und das ist ja auch eine grundsätzliche Diskussion darüber, über Führung und wie führe ich eine Crew und über Führungsstil an sich. Und das ist ja auch was, was ich finde, was wir bisher gesehen haben, gerade auch bei Burnham. Die hat ja eine sehr starke Entwicklung gemacht, was den Führungsstil angeht. Bei Saru fand ich, war das immer schon sehr deutlich, aber bei Burnham hat sich das, finde ich, enorm verbessert, und das kann man hier auch immer wieder sehen in diesen Szenen, die wir haben. Wir haben ja hier mehrere Szenen auch in der Episode, wo die Crew sich nicht einig ist darüber, wie sie zu dieser Entscheidung von Booker steht, weil es gibt auch Leute in der Crew, die sagen, sie finden die Entscheidung von Booker eigentlich verständlich und richtig, während es andere gibt, die sagen, nee, geht nicht. Und bevor die sich da aber drüber die Köpfe einschlagen können, greift dann zum Beispiel Saru ein und sagt, okay, es ist hier nicht wichtig, was ihr persönlich denkt. Es ist wichtig, dass wir die Mission durchführen und befolgen. Mhm. Und wo ein Culber eben auch dazwischen geht und sagt, Leute, es geht nicht um eure persönlichen Meinungen. Und das haben wir hier ja mehrfach in der Episode gehabt, dass die Crew das unterscheidet zwischen dem persönlichen Empfinden und eben dem Beruf. Und da haben eben von außen die Leute, die da diese Crew führen, nämlich ein Saru und aber auch ein Culber in gewisser emotionaler Weise, aber eben auch eine Burnham, finde ich, wieder sehr deutlich gezeigt, dass sie eine enorme Lernkurve hatten bis hin in dieser vierten Staffel, und dass sie auch selber ganz viel gelernt haben, was eben diese Führungsarbeit angeht.
Ja.
Ja, stimme ich dir zu.
Ich okay, nur für dich Punkt. Zustimmen, genau.
Gut.
Vielleicht kommen wir auf Culber nochmal zu sprechen. Ich finde das ganz faszinierend, was er macht. Also die fliegen ja zu viert im Shuttle quasi dahin zu Bookers Schiff. Und also Saru und Culber hinten, und vorne sitzen halt Bryce und Reese. Und Bryce und Reese unterhalten sich aus meiner Sicht relativ harmlos über die kommende Mission. So. Und dann versucht Saru sie irgendwie zurechtzuweisen, und das funktioniert nicht. Und dann sagt Culber auf seine sehr, sehr empathische, ruhige Art einfach so drei Worte, und dann sind sie entspannt und hören auf zu reden. Und ich dachte mir, erstmal, es klang für mich gar nicht so schlimm, was die sich da irgendwie, also lass sie doch diskutieren, ist ja jetzt nicht so dramatisch, lass sie doch miteinander reden, die sitzen da sowieso den ganzen Tag, lass sie doch einfach mal. Und zweitens so diese Reaktion, Culber sagt drei Worte und dann ist alles gut. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo Saru sich hinterher bei ihm bedankt und was quasi die Beziehung zwischen den beiden noch stärkt. Fand ich sehr faszinierend.
Ich fand's lustig, ich habe die Szene tatsächlich anders empfunden. Ach. Also ja, diesen zweiten Teil, den du gerade beschrieben hast, kann ich so unterschreiben, aber ich habe dieses Gespräch zwischen den beiden Crewmates tatsächlich als sehr viel aggressiver und sehr viel mehr auf, sehr viel aggressiver empfunden als du. Denn da, das war ja genau das, was ich meinte, dass da persönliche Meinungen eben gegeneinander angegangen sind. Also jemand, der sagt, nein, ich finde, wie Booker handelt, richtig. Und der andere, der sagt, nein, ich finde, wie Booker handelt, falsch. Und bevor es da zu einem richtigen Streit kommen konnte, ist ja Saru dazwischen gegangen und hat gesagt, es geht gar nicht darum, was ihr persönlich denkt. Es geht darum, was Starfleet von euch möchte, nämlich, dass ihr die Mission befolgt. Und dann ist, kann auch egal sein, was ihr darüber denkt, sozusagen.
Da habe ich aber keinen Moment dran gezweifelt, dass Reese und Bryce sich pausenlos an ihre Befehle halten würden.
Also sie haben zumindest, so wie sie sich da ein bisschen in Rage geredet haben, zumindest eine von beiden, könnte man schon es zumindest für möglich halten, dass er vielleicht doch plötzlich von der Mission abweichen will.
Na gut.
Ja, oder überhaupt, dass genau, diese, überhaupt diese Diskussion war, ist einfach ja. Fehl am Platz an diesem Punkt.
Ja.
So einfach. Aber ich meine, das ist ja auch das, also du hast Saru, der sozusagen auf einer beruflichen Ebene, auf einer professionellen Ebene dazwischen geht. Und du hast dann natürlich Culber, der, und das ist natürlich dann auch einfacher, der natürlich auf Gefühlsebene an die Sache rangeht. Und deswegen, glaube ich, es auch hinbekommt, mit seinen drei, vier Sätzen, da Ruhe reinzubringen. Also ich meine, der weiß ja auch, was er tut. Gott sei Dank, er ist ja eigentlich ein guter Counselor. Und auf Gefühlsebene den Hebel anzusetzen, ist natürlich, glaube ich, da die richtige Lösung, der richtige Lösungsweg gewesen.
Mhm.
Ja. Das finde ich übrigens auch sehr schön. Also ich hab's schon mal gesagt, ich sag's auch gerne nochmal. Culber macht mir wahnsinnig viel Spaß als Counselor. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen haben wir hier einfach einen kompetenten Culber, der weiß, was er macht. Und dann haben wir natürlich auch den unsicheren Culber, der selber Hilfe braucht. Also du hast beide Schienen, die hier gezeigt werden. Ich meine, nicht jeder ist nur schwarz und nur weiß. Du hast halt dieses Grau dazwischen. Und das gefällt mir so gut, dass du, und das gibt der Figur auch so eine schöne Dreidimensionalität und einfach so viel mehr. Und das war auch ganz interessant, das hat Wilson Cruz auch im Ready Room gesagt, dass er versucht eben dieser Figur einfach noch ganz, ganz viel mehr zu geben. Einfach ein bisschen Fleisch sozusagen ans Gerüst dran. Ja, das ist sozusagen eine 360-Grad-Geschichte wird und dass man nicht nur so frontal immer drauf schaut als Zuschauer. Und das fand ich ganz schön. Ich finde, es gelingt ganz gut, gerade mit dieser Figur. Können wir nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen? Also wir haben hier eben die verschiedenen Beziehungen untereinander. Wir haben die Crew und wie die Crew sich verhält, dass man eben auch sieht, das ist eine eingespielte Crew, die hört aufeinander, die hört auf den Captain auch. Also wir haben Beziehungen Captain-Crew, wir haben Beziehungen Crew untereinander, wir haben die Beziehung Saru und Culber, aber auch Saru und die Crew etc. etc. Wir haben Saru und Tirina natürlich, was am Ende der Folge noch ein bisschen eine Rolle spielt. Aber wir haben vor allen Dingen, wir haben Tarkan und Booker, aber wir haben vor allen Dingen eben auch Burnham und Booker. Und ich meine, ich hab's in unser Dokument reingeschrieben, unser Vorbereitungsdokument, the struggle is real, ja. Also ich meine, Booker hadert da ja auch wirklich mit sich. Denn es ist so, wie es Taka sagt, es wird zu dem Punkt kommen, an dem du dich entscheiden musst zwischen deinen Gefühlen für die Crew, Burnham etc., also zwischen deinen Gefühlen, deinen persönlichen Verbindungen und der Zerstörung der DMA. Und ich meine, genau darauf läuft's hinaus. Also Booker tut sich da auch schwer. Auf der anderen Seite, wenn man sich das so überlegt, ich habe mir überlegt, Booker verhält sich ja eigentlich nicht überraschend für den Charakter, wie wir ihn kennengelernt haben. Also Booker fällt zurück in alte Rollenmuster, so wie wir ihn eigentlich gleich am Anfang, als er eingeführt wird, kennenlernt. Ich meine, er ist ein, ich sag jetzt mal, Haudegen, Abenteurer, er schmuggelt Glowworms, ja, unter den Augen der Emerald Chain. Also der ist grundsätzlich jemand, der gegen Regeln verstößt und das macht, was er selber denkt, was am besten ist. Und das ist ja auch in dem Gespräch, das er dann mit Burnham hat, der sagt, warum wunderst du dich, dass ich so handle, wie ich handle, jetzt mit der DMA und eben dem Verstoßen gegen Regeln, um das zu machen, was ich denke, was richtig ist. Ich habe immer gemacht, was ich dachte, was richtig ist. Und wenn wir davon ausgehen, dann handelt Booker eigentlich nicht überraschend. Er handelt nur überraschend für uns, weil wir davon ausgegangen sind, oder zumindest geht mir das so, weil ich davon ausgegangen bin, dass er eine positive Weiterentwicklung und auch Reifung gemacht hat. Denn das haben wir ja in anderen Figuren gesehen. Wir haben einen sehr starken Entwicklungsreifeprozess gesehen in Stamets, in Culber, auch in Burnham. Und ich bin davon ausgegangen, dass auch in Booker gesehen zu haben. Was war dann irgendwie wohl doch nicht so. Also der fällt halt wirklich zurück in so alte Coping-Mechanismen oder so, kann man vielleicht so sagen.
Ich finde, das ist aber über den Verlauf dieser Staffel hier relativ gut dargestellt worden. Ich meine, der Verlust seines Heimatplaneten und seiner, ich weiß nicht, was das war, Bruder und Neffe oder
ja,
so.
Familie.
Das hat ihn halt super hart getroffen. Der hat da auch, also ne, ich finde, das hat auch der Schauspieler einfach die ganze Zeit sehr gut rübergebracht. Das Einzige, was mich an ihm jetzt überrascht, ist tatsächlich, dass er so unaufmerksam ist, was Taka angeht. Also, dass er nicht mitkriegt, dass der irgendwie so ein Sicherheitssystem in sein Schiff einbaut, zum einen, dass der überhaupt keine Ahnung hat von der ganzen Mission, wie denn diese Bombe, wie lange das dauert, so. Also, diese Information, das würde man doch vorher erfragen, wenn man sich in so eine waghalsige Situation begibt. Und auch, dass er dann überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen trifft, nachdem Burnham ihn überzeugt hat, ist Taka ja noch lange nicht überzeugt, den irgendwie aufzuhalten. Das hat mich völlig überrascht. Also da habe ich ihn ein bisschen inkompetent gefunden.
Ist halt die Frage, ob hier nicht vielleicht die emotionale Verletzlichkeit dargestellt werden soll, dass der eben einfach nicht 100% da ist, dass der eben gerade so durch den Wind ist sozusagen, dass er auch nicht weiter gucken kann als bis zu seiner Nasenspitze. Was ist genau vor ihm und nicht, was ist rechts und links sozusagen.
Ja, und auf der anderen Seite, dass Taka ihn halt auch auf den verschiedensten Ebenen überrumpelt hat. Das hat, für mich wirkte schon diese erste von Taka mehr oder weniger erzwungene Begegnung zwischen den beiden. So, als ob er eigentlich die ganze Zeit nur am Austesten ist, ob er mit Book irgendwas anfangen kann und wenn ja, wie er ihn quasi maximal manipuliert.
Auf der dritten Seite allerdings ist Booker auch wieder wahnsinnig clever, was die taktischen Manöver angeht. Also die tatsächlichen Raummanöver, die dann ja völlig gut zusammenpassen mit denen von Burnham. Also
gut, aber das ist natürlich auch wieder sehr schön, um die Beziehung zwischen Booker und Burnham zu zeigen, weil Burnham weiß genau, was Booker machen wird und Booker weiß genau, wie Burnham reagieren wird, ja? Also sehr, sehr schön. Das ist,
sie hatten halt auch
zwei, ja.
Genau, sie haben halt auch einfach sich in knapp oder etwas mehr als einem Jahr ziemlich stark aufeinander eingespielt. Das haben wir ja auch in der letzten Folge so massiv gesehen. Ja, wie sie halt irgendwie mit Sprüchen über ihre gemeinsamen Aktionen und sonstigen Gesten halt irgendwie alle an die Wand spielen. Mhm.
Ich habe noch zwei Fragen an euch. Und zwar die erste Frage ist, hat Booker mit der Art und Weise, wie er jetzt gehandelt hat, weil am Ende, auch wenn er es persönlich nicht war, sondern Taka, aber am Ende haben sie ja tatsächlich diese Quelle oder diesen Knotenpunkt sozusagen der DMA oder die DMA an sich haben sie ja in die Luft gesprengt, also sie haben sie ja zerstört. Genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, da hat dann auch irgendwie Nahen als Failsafe nicht so richtig funktioniert.
Ja.
Aber, ja, sie haben halt im Prinzip.
Ja. Aber glaubt ihr, dass Booker damit seine Beziehung zu Burnham komplett zerstört hat? War es das jetzt? Erledigt? Abgehakt? Weil er hat ja ganz viel, ist ja da in die Brüche gegangen, einfach in dieser Folge.
Ich lasse dir da mal den Vortritt.
Ja, also ich weiß es nicht, weil es ist aus meiner Sicht halt einfach auch wieder dieser typische Taka-Move, den er schon mehrfach gemacht hat, mit wenn alle glauben, er hat sich jetzt irgendwie beruhigt, dann doch nochmal irgendwie schnell noch den Abzug ziehen und doch noch das machen, was alle ihm gerade angebrüllt haben, dass er bitte nicht tun soll. So. Und wie gesagt, er hat halt alle überrumpelt und die Frage ist so ein bisschen,
das ist nämlich meine zweite Frage, vielleicht kann ich die kurz dazwischen schieben, bevor du da weitergehst, weil meine zweite Frage ist, findet ihr, dass dadurch, dass Taka ja derjenige war, der sozusagen hier dann den Abzug gezogen hat, der dann sozusagen als letzter geschossen hat sozusagen. Findet ihr, also hier wird ja klar gesagt, das ist Taka und es ist nicht Booker, weil Booker wollte ja eben diese Woche die Füße stillhalten und wollte warten, während Taka ja dann gesagt hat, während Taka ja das dann also nicht gemacht hat. Und findet ihr, dadurch, dass es Taka war und nicht Booker, dass sie hier Booker sozusagen, ich habe so viele englische Vokabeln gerade gekauft, redeemen wollen, also dass sie Booker als nicht als unschuldig, aber zumindest nicht als hauptverantwortlich darstellen wollen? Also wird es dadurch besser? Wird die Figur dadurch besser? Hat er dann weniger Schuld? Und führt es dann vielleicht dazu, dass eben die Beziehung zu Burnham nicht kaputt geht? Weil eigentlich wollte er sich ja ergeben.
Also ich finde, die Frage nach der Schuld sollte man erst stellen, wenn man weiß, woran. Und momentan gibt es gar kein Wissen darüber, weil diese Spezies 10C, über die wissen wir einfach nichts. Ich meine, im Grunde ist am Ende dieser Folge nichts passiert.
Ja.
Ne, die DMA wurde zerstört und sie ist wieder da.
Schmuggel,
Verschluss,
Starfleet-Gesetze. Also ich rede...
Ja, klar, aber die sind alle sehr, sehr... Die sind ja alle sehr, sehr vergebend. Wie sagt man? Also
vergebend.
Die kann man vielleicht noch, genau, die kann man vielleicht noch vergeben oder eben aus.
Ja,
genau. Und die ganze Geschichte ist tatsächlich auch echt so ein Punkt. Im Endeffekt ist das Einzige, was Book jetzt hoffen kann, ist zum Beispiel, dass er entweder Taka mehr oder weniger ausliefert. Weil die sind ja eigentlich auch noch mal, ich weiß gar nicht, sind die am Ende quasi noch weggesprungen?
Ja,
ja, beide. Sie sind ja beide aus der DMA raus, weil sie waren ja drin innerhalb der Zone. Und man weiß natürlich nicht, wo jetzt die beiden hingesprungen sind. Das ist, glaube ich, offen gelassen worden. Und damit ist halt eben echt so der Punkt, er ist jetzt halt weiterhin allein mit Taka unterwegs. Und wenn er jetzt an dem Punkt quasi kapiert, eigentlich hat der Typ gerade völlig über die Stränge geschlagen und wenn ich mich hier weiter so mit ihm einlasse, dann bin ich endgültig erledigt, auch wenn ich wahrscheinlich schon erledigt bin, was er ja auch schon, wo er ja schon drauf und dran ist, im Prinzip zu sagen, eigentlich ja, kann ich meine Beziehung vergessen und was auch immer. Auf der anderen Seite würde ich ihm aber auch zutrauen, dass er sagt, so hier, ich leg den Typen jetzt in Ketten oder was auch immer, der hat jetzt echt zu sehr über die Stränge geschlagen und guck mal, ob ich damit vielleicht doch wiederkommen kann.
Weiß ich nicht, also ich halte das alles für relativ harmlos. Ich meine, aus dieser Geschichte kannst du alles machen. Das Einzige, was wirklich böse war, ist halt, dass Taka diese Waffe gezündet hat, obwohl sie eigentlich nach Sternflottenmaßgaben verboten ist.
Ja, aber ich meine, du hast ja vorher noch 17.000, also Hochverrat im Grunde. Also Leute sind für Hochverrat, erhängt worden, sozusagen. Also
die wurden auch schon für andere Sachen begnadigt. Von daher ist es halt wirklich schwer vorauszusagen. Ich meine, wenn es jetzt mit Spezies 10C einen Krieg gibt, der 4.000 Jahre hält, so, dann ist Taka auf jeden Fall schuld dran. So,
ja.
Aber wenn es den nicht gibt, weil Spezies 10C dachte, oh Mensch, war wohl irgendwas, dann schicken wir halt eine neue DMA hin, wir haben ja noch ein paar im Schrank. Dann ist es halt völlig egal gewesen letztlich.
Ich finde, man kann auch nicht sagen, dass ja eigentlich nichts passiert ist, also am Ende, also im Grunde, also ich finde, es sind zwei wichtige Dinge sind uns gezeigt worden am Ende. Zum einen natürlich, klar, du hast recht, die DMA ist wieder zurück, also sie haben eine neue DMA aufgerufen, installiert, wie auch immer. Also was die DMA angeht, da haben wir jetzt im Grunde keine Änderung an der Situation, weil es ist ja immer noch und schon wieder eine DMA da. Aber wir haben zwei Sachen, finde ich, die hier wichtig sind. Das erste ist, was sagt uns das über die Spezies 10C aus? Das sagt uns über die Spezies 10C potenziell, das wissen wir noch nicht, aber das werden wir dann erfahren, aber es könnte potenziell sagen, dass es denen völlig egal ist, wer über die Wupper springt, weil sie wollen nur ihre Ressourcen und der Rest ist ihnen völlig egal.
Mhm.
Weil man könnte sich ja denken, wenn von der anderen Seite wer auch immer die DMA kollabieren hat lassen, aus was für Gründen auch immer. Ich meine, die sind ja technisch offensichtlich weiter als die anderen Bevölkerungsgruppen in diesem Universum, in diesem Quadranten. Das denke ich, ist denen auch klar. Dann muss denen auch klar sein, was für ein Riesending das war, das überhaupt dann so kollabieren zu lassen. Und dann würde eine Spezies doch normalerweise vielleicht denken, okay, Moment, ich halte hier kurz mal inne und guck mal kurz. Ja, also das war ja immer die Theorie, was ist, wenn es sozusagen ein Beiprodukt ist und die kriegen gar nicht mit, was sie da kaputt machen. Und aber hier könnte man jetzt auch Theorie sehen und sagen, ja, nee, sie kriegen es vielleicht doch mit, aber es ist ihnen halt einfach egal. Also sprich, die Frage, sind sie ihnen feindlich gesinnt oder nicht? Also da kann man sich auch fragen, vielleicht sagt es auch schon was über diese Spezies 10C, man weiß es nicht, aber vielleicht. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, die DMA ist zwar wieder da, aber es ist ja genau das passiert, wovor Booker am meisten Angst hatte. Denn wir haben ja ein Gespräch gehabt zwischen Booker und Taka, wo Booker gesagt hat, das Schlimmste, was als Konsequenz, als Resultat aus dieser ganzen Aktion, die ich jetzt hier gestartet habe mit Taka zusammen, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn ich das durchziehe und am Ende funktioniert's nicht und ich habe alle meine Beziehungen, mein ganzes Leben sozusagen in die Luft gesprengt und aufgegeben und kaputt gemacht und es hat keine Konsequenz und es hat nicht geklappt. Und ich habe es völlig umsonst gemacht. Und genau das ist die Situation, vor der Booker jetzt steht. Er hat völlig umsonst seine Beziehungen ruiniert, mehrere Straftaten begangen, sein ganzes Leben, mit dem er eigentlich zufrieden war, sozusagen vor die Wand gefahren. Und wofür? Für nix.
Also tatsächlich sehe ich es ein bisschen anders, weil er hat ja im Grunde sich am Schluss von Burnham überzeugen lassen und hat genauso gehandelt, wie sie geplant hatte. Und im Grunde hat er sich dann am Schluss doch noch richtig besonnen und das Richtige gemacht. Und das ist ja das andere, was passiert ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Beziehung zwischen den beiden jetzt auf jeden Fall zu Ende ist, ne? Weil die sind ja alle irgendwie begnadigendes Volk. Die finden ja irgendwie alles gut, was andere machen, auch wenn es irgendwie mal doof war. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich wieder zusammenraufen und sagen, ja komm, das war jetzt zwar blöde, aber komm, wir machen einfach weiter. So.
Das ist übrigens auch genau das, was meine Frage war. Also, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie ich das finde. Also, als Booker-Fan sage ich, ha, Gott sei Dank hat er noch so ein paar, also hat er da jetzt einen Rückzieher gemacht und hat sich nochmal irgendwie belehren lassen und hat eingesehen, dass er irgendwie falsch gehandelt hat, ja. Also, als Booker-Fan sage ich, Gott sei Dank, vielleicht kriegt er die Kurve doch noch. Aber als Geschichten-Fan weiß ich nicht, ob es mir nicht vielleicht sogar besser gefallen hätte, wenn hier konsequent durchgezogen worden wäre. Wenn also Booker gesagt hätte, okay, ich weiß, ich mache einen Fehler, aber ich mache den Fehler offenen Auges und bewusst, weil das Endresultat mir wichtiger ist.
Das wäre auf jeden Fall die spannendere Geschichte.
Das wäre schön, das fände ich, hätte ich besser gefunden. Und das ist das, was ich meinte, das habe ich vielleicht ein bisschen falsch formuliert oder nicht klar genug formuliert, aber das ist genau das, was ich meinte mit meiner Frage, glaubt ihr, dass durch die Tatsache, dass Taka eben derjenige war, der am Ende den Trigger gedrückt hat, die Pistole abgeschossen hat, sozusagen, dass dadurch Booker ja nochmal rausgekommen ist und nochmal, ja, also nochmal aus der Geschichte irgendwie mit einem blauen Auge davongekommen ist. Also das war eben genau diese Frage. Und ja ich genau weiß nicht. Also ich glaube, es hätte mir tatsächlich für die Story besser gefallen, wenn Booker in seiner Verzweiflung einfach es trotzdem durchgezogen hätte und einfach verzweifelt wäre. So. Ich meine, es tut mir echt leid für Booker, aber ja.
Es wäre auf jeden Fall die spannendere Geschichte gewesen, da stimme ich dir zu. Sie haben quasi jetzt schon wieder irgendwie den gemäßigten Mittelweg genommen.
Ja, sie haben halt einen Rückzieher gemacht. Das finde ich so schade.
Genau, ja. Ja, stimme ich dir zu.
Ja, aber sie waren ja in der ganzen Folge auf der Suche nach einem Mittelweg.
Ja, naja, gut.
Zumindest Burnham.
Und was wir übrigens auch noch haben, das ist das dritte vielleicht noch, weil wie ist das Endresultat? Wir haben natürlich hier als Erstkontakt einen gewalttätigen Erstkontakt. Und ich meine, das ist natürlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Ja. Gerade Star Trek, die ja wirklich immer den friedlichen Erstkontakt gesucht hat, immer. Und wo wir ja auch, wir hatten ja auch, erinnert euch an die Szene mit den Schmetterlingsmenschen, die ja so unhöflich und rüde waren, wo dann aber tatsächlich Burnham trotzdem gesagt hat, nein, wir wollen friedlichen Erstkontakt. Und was ist? Sie gehen hin und haben Erstkontakt zu 10C und sprengen dann gerade mal deren Energieressourcen-Dings da in die Luft. Also ich meine, ist auch nicht der allerbeste Eindruck. Ich weiß auch gar nicht, wie man von diesem Ersteindruck wieder runterkommen soll, ehrlich gesagt. Das werden wir dann wahrscheinlich jetzt in den nächsten 4 Episoden sehen.
Ja, genau.
Naja, wir wissen halt über die Spezies nichts. Das kann halt für die selber überhaupt nichts Wichtiges gewesen sein. Genauso wie das gesamte Universum, in dem wir unser Star Trek kennen, für die einfach nichts wichtig ist. Und deswegen macht das auch nichts für die, da eine DMA hinzuschicken, das alles platt zu hauen.
Mhm. Ja, genau. Es ist halt im Prinzip so ein bisschen, sie haben halt, sie haben unseren Bohrer zerstört. Naja, wir hatten ja noch einen im Schrank liegen.
Genau.
Ja, eben. Aber das wäre dann eben, aber das fände ich ja tatsächlich noch erschreckender. Das hat für mich so ein bisschen, wenn das tatsächlich so ist, also einfach diese Ignoranz und Kaltblütigkeit zu sagen, ist mir doch egal, ja, das hat für mich schon fast Borg-Level. Weil da ist es ja auch so. Da ist es ja auch, da gibt es ja auch, da geht es gar nicht um Gefühle oder sowas, sondern das ist einfach Effizienz.
Ja.
Wir haben da ja auch diese Theorie, die seit Tagen rumgeistert, dass es möglicherweise eben eine Spezies.
1000 Jahre ältere Borgs sind.
Die wir die man möglicherweise aus Star Trek Destiny kennt.
Klär mich bitte auf, weil ich habe die Theorie nicht mitbekommen. Cilia. Also Spoiler.
Also es geht halt im Prinzip darum, dass es in dieser Buchreihe Star Trek Destiny kommt eine extrem überlegene, fortschrittliche Zivilisation vor, die immer mit ihren quasi Städten durchs All reist und auch Zeit und Raum ist für die völlig oder mehr oder weniger gleichgültig, weil sie halt auch Zeitreisen einfach so machen. Wobei eben in einer dieser Zeitreisen eines von diesen Schiffen, Städten, wie auch immer, strandet und daraus auch die Borg entstehen.
Ach, das war das. Ah, jetzt weiß ich, okay.
Genau, und ja, auf der anderen Seite hast du halt eben diese, benutzen sie halt eine Art programmierbare Materie. Mhm. Was mir jetzt auch nicht so bewusst war, was ich erst die Tage, also jetzt erst heute wieder gelesen habe, dass das natürlich da eigentlich auch schon eingeführt wurde, weil das war mir war mir jetzt in Discovery gefühlt ziemlich neu, aber ja, dort war es auch schon mal da. Mal sehen. Oder wie ich dann eben auch schon schrieb auf einen dieser Kommentare. Naja, also in dieser Timeline haben sie ja anscheinend nichts gegen die Borg gemacht. Aber das ist auch unklar.
Ja.
Wissen wir auch nicht.
Ja. Interessant. Also es ist ja immer schwierig mit Beta kennen. Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber ich meine, man kann ja zumindest Anleihen vielleicht rausnehmen. Also interessante Theorie zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt eine irgendwie extrem überlegene Spezies. Die Frage ist, sind sie überlegen, weil sie total abgehoben sind und sich im Prinzip für keine anderen Lebewesen interessieren? Oder sind sie überlegen, weil sie halt einfach, ja, oder wie auch immer sie dann eben auf diesen Erstkontakt reagieren? Und ja, das muss man dann sehen, werden wir sehen.
Also ich sage tatsächlich, ich hoffe, dass wir eine unbekannte Spezies bekommen, tatsächlich. Natürlich ist es spannend. Ich meine, wir sind 1000 Jahre in der Zukunft. Wenn wir hier jetzt eine Spezies bekommen würden, die einfach in diesen 1000 Jahren eine wahnsinnige Entwicklung gemacht hat, das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich möchte bitte eine neue Spezies kriegen, die dran schuld ist.
Ja, also die Cilia sind im Alpha-Canon neu.
Okay.
Die sind im Alpha-Canon nie eingeführt worden, soweit ich weiß. Hm.
Können wir uns bitte noch 3 Minuten, nein, drei kurze Klicks sozusagen, über Saru und Jirina unterhalten?
Oh, ist das süß.
Ja, ich finde die ja eh, ich schippe sie. Ich bin,
klar, ich auch.
Ich bin dabei.
Also schon seit dieser Teezeremonie.
Ja, also, so niedlich.
So klar.
Aber was sagen wir denn jetzt zu Saru? Ich habe Saru ja nie so eingeschätzt, dass der so ein kleiner, ich sag jetzt mal, Angsthase ist. Also Saru war ja immer so der Typ, der sozusagen forsch voraus.
Nee.
Nein, also am Anfang war er eine Angst, aber das war eine andere Angst. Das war diese Prey, also Gejagter und gejagte Geschichte. Aber
ja, aber auch seine Angst, Captain zu sein. Seine Angst, Captain zu sein, das war auch eine andere Angst.
Ja, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er emotional doch einfach, zumindest jetzt in der letzten Staffel auch, dass er emotional doch ganz aufgeräumt war. Also da hatte ich das Gefühl, dass wir da endlich drüber weg sind. Und jetzt ist er doch so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich mit dir ausgehen soll und
Aber emotional aufgeräumt war auch in der zweiten Folge von Star Trek Discovery, wo er einfach Burnham wieder begegnet und sagt, also du bist schuld und ich weiß es, fertig.
Ja.
Also von daher, der macht schon ein ziemliches Hoch und Runter mit und ich finde das völlig in Ordnung, dass er hier jetzt unsicher ist.
Finde ich übrigens auch sehr schön, sein Gespräch mit Kulber so am Ende so, meine fachliche Meinung, du bist ein Idiot.
Ja.
So schön.
Aber dann natürlich gleich hinterhergeschoben, so nach dem Motto, so Tätschel auf die Schulter, weißt du, so, aber, also, wir sind ja hier da, um Beziehungen und Verknüpfungen und überhaupt zu haben. Und gerade in einer Welt, wie in der wir jetzt leben, wo alles so chaotisch und durcheinander ist und so, da sollte man doch mit beiden Händen zugreifen, wenn einem was Gutes begegnet, sozusagen so. Und dann dachte ich so, ja, hast du gut gemacht. Erst Krieg, dann Lob.
Ich finde es auch schön für Tyrina, die ja politisch ziemlich unter der Fuchtel steht quasi, weil sie einfach nur mal handeln muss, wie von ihr erwartet wird, dass sie auch was Schönes, Nettes, Persönliches erleben darf, finde ich gut.
Ich finde auch süß, dass sie diejenige ist, die sozusagen den ersten Schritt macht. Also die sagt, ja, und dann könnte man ja, aber weißt du, auch so typisch vulkanisch, dann könnte man ja eventuell Freunde zum Essen einladen, um sich zu entspannen. Nicht, ich würde gern mit dir essen gehen, sondern so vielleicht. Und wenn du mich als Freund ansiehst, dann könnte ich vielleicht auch so. Also, weißt du, so eine Logikkette sozusagen. Das ist sehr schön. Ja.
Mhm. Also, ich finde sie sowieso in den ersten Folgen schon, oder schon von Anfang an, eine sehr interessante Figur, seit sie eingeführt wurde.
Absolut. Und ich meine, wann haben wir das letzte Mal Vulkanier flirten sehen? In Enterprise. Und T'Pol war jetzt auch nicht so wirklich atypisch vulkanisch, fand ich. Also ich habe da sehr viel Freude dran. Und es hat noch der ganzen Folge, die ja sehr dramatisch war, doch noch so einen netten, positiven I-Punkt verpasst am Ende. Und wie gesagt, die ganze Folge für mich war einfach wirklich eine Folge, um emotional nochmal zu zeigen, das sind die Charaktere, die wir haben. Das sind, wo sie gerade emotional stehen an diesem und diesem Punkt. Und das sind die Beziehungen, die wir haben. Und die Beziehungen sind aktuell an dem und dem Punkt. Ja. Und also für mich wurde mit dieser Folge sozusagen das Sprungbrett gebaut zum Finale hin. Ja. Also so eine klassische Aufbaufolge, um zu sagen, so, und jetzt haben wir alles etabliert, jetzt wissen wir, wo sich unsere Figuren befinden. Und jetzt können wir sie nochmal in einen großen Sturm reinschicken. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch kriegen werden.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wir manchmal sprechen wir drüber, manchmal nicht. Habt ihr im Ready Room die Vorschau gesehen für nächste Folge?
Nee.
Ja.
Okay.
Aber... Wenn ein Teilnehmer sie nicht gesehen hat, dann sprechen wir
da nicht drüber. Das ist genau.
Also meinetwegen macht's ruhig, mir ist es gleich.
Ja, keine Ahnung.
War da also denn was Spannendes?
Ich fand da jetzt nichts wirklich Bemerkenswertes drin, aber ja.
Naja, wir haben ein kurzes Gespräch bekommen zwischen Vance und Rilak. Ich verwechsel immer, warum auch immer, Tirina und Rilak. Ich weiß genau, dass es nicht die gleichen Figuren sind, aber irgendwie haue ich die Namen immer durcheinander. Also
beide
zwischen
Präsidentin.
Der Starfleet-Präsidentin. Ja, genau. Und beides Frauen. Also ja. Zwischen der Starfleet-Präsidentin und Vance. Und da diskutieren sie drüber, dass nämlich Rilak sagt, ich möchte, dass du meiner Stellvertretung sozusagen den Rücken stärkst, während ich auf die Mission mitgehe. Denn offensichtlich haben sie jetzt also als Mission den Erstkontakt oder den Zweitkontakt in diesem Fall. Sie möchten sich also zu dieser Spezies begeben und sie will auf diese Mission mit, weil, sagt sie, sie hat über 30 Jahre lang, sie war über 30 Jahre lang die erste und beste und tollste Diplomatin im Starfleet-Dienst, die es gab, in der Föderation, die es gab. Und sie ist die Einzige, die den großen Wissenschatz und die Erfahrung auch in Verhandlungen mit unterschiedlichen Spezies mitbringt, die das sozusagen leisten kann. Und deswegen wird sie als Diplomatin und Vance ist natürlich nicht glücklich darüber und versucht ihr das auszureden. Und was ich daran spannend fand, waren zwei Geschichten. Zum einen, dass wir einfach noch mehr Background bekommen zu ihr selber. Denn einfach, dass sie diese ganze Karriere im diplomatischen Dienst hat, dass sie einfach auch diese ganzen Connections hat. Ich meine, die hat 30 Jahre Networking betrieben. Kein Wunder, dass sie am Ende dann als Starfleet-Präsidentin da landet.
Föderationspräsidentin.
Ist noch mal ja, was entschuldige, anderes. Ich hau das. Ja, das ist schon richtig.
Chef von Starfleet ist Vance.
Ich weiß. aber dass wir einfach noch mehr Background zu ihr bekommen. Und das natürlich auch ganz, ganz spannend, gerade insbesondere, da sie ja auch familiär sozusagen Spezies miteinander verbindet. Man weiß nicht, wie die sich in 1000 Jahren entwickelt haben, aber die ursprünglich natürlich auch verfeindet waren. Ja. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass ja offensichtlich ist jetzt, okay, wir haben da noch 4 Folgen, dass jetzt die nächste große Mission sein wird. Wir versuchen Kontakt aufzunehmen mit CNC und gucken, was dann da passiert. Und ich glaube, das wird das halt sein, was wir jetzt dann eben bekommen für die restlichen 4 Folgen mit einem großen Finale dann am Ende. Und das ist das, was ich meinte mit, wir haben jetzt also etabliert, wo alle stehen und jetzt schicken wir sie nochmal auf eine große Mission. Und das ist genau diese Mission.
Mhm. Ja. Ja, was ich noch ganz interessant fand an diesem kurzen Gespräch ist halt, oder an diesem Ausschnitt wahrscheinlich ja nur, was ich mich kurz gefragt habe, ist, werden wir ihren Stellvertreter oder Stellvertreterin noch zu sehen bekommen?
Was ich mich kurz gefragt habe,
oder
war,
ist das so wie,
hatten Vance und Willak mal was zusammen? Weil das war so zwischendurch, war das kurz mal, ich so, Moment, hat er sie gerade mit Vornamen genannt?
Ja,
war
genau.
So, genau. Und ich so, okay.
Aber das eine hat, glaube ich, nichts mit dem anderen
Nein,
zu tun.
Nein, aber die sind
sie haben einfach auch eine
freundschaftlich enger verbunden, als man
Beziehung.
Dachte.
Ja,
ja
genau.
Genau.
Sie haben auf jeden Fall auch noch eine persönliche Beziehung,
das wusste man
über
vorher
das
so
Professionelle
auch
hinausgeht. Ja. Ja. Aber ja, ich fand die Figur ja schon von Anfang an extrem interessant, besonders auch mit dieser Idee, dass sie eben teils menschlich, kardasianisch und bajoranisch ist.
Ja, genau. Ja. Aber sie hat ja selber auch gesagt, sie hat ja zum Beispiel die Erde nie gesehen. Also,
ja, ja, na, wie ja. auch.
Ja, aber was ich damit meine ist, sie war ja nie also sie ist
und
zwar natürlich...
Und ihre Mutter, die zwar Mensch war... anscheinend eben hat die ja auch nie die Erde gesehen.
Richtig, das also da war sozusagen die Konfrontation mit der Kultur direkt auf dem Heimatplaneten, die war ja nicht gegeben.
Ja gut, aber in diesem Starfleet-Hauptquartier und was auch immer Föderationsresten waren die Menschen ja von Anfang, also die Menschen waren immer schon die größten Spezies in den in der Föderation, dementsprechend macht das halt auch irgendwas mit der Föderation. Deswegen ist es ihr ja auch so wichtig und wahrscheinlich auch vielen anderen Offiziellen, dass die Erde wieder Mitglied wird.
Ja, ja, ja. Absolut.
Die Menschheit ist ja zum großen Teil noch in der Föderation wahrscheinlich.
Ja,
aber
die
es
Menschheit
geht halt
ist, glaube ich,
um die Erde.
Ja, ja, genau.
TM.
Ja, 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 genau. Ja, Mensch. Ja, also das war so mehr oder minder alles das, was ich zur Episode hatte. Gibt es jetzt noch was wir vergessen haben? Irgendwas Wichtiges, was ihr noch nachtragen möchtet?
Nee, aber ich fand diese Diskussion, die heute noch mal kurz auf Twitter rumging, ganz witzig mit dem, dass ja das Omega-Molekül
Ach so,
in
richtig.
Der Darstellung ein Dodekaeder, also ein zwölfseitiges Objekt ist. Und dass aber dieses nach Aussage dieses Twitterers, ich habe seinen Namen
schon.
Jörg Hillebrand.
Genau, dass das eben das andere ein Pentakis-Dodekaeder, wie die deutsche Bezeichnung ist, was dann heißt, es ist halt dieses zwölfseitige, was quasi aus lauter Fünfecken besteht. Und auf diesen Fünfecken ist jeweils nochmal eine Pyramide aufgesetzt. Und so kommt man dann am Ende auf 60 Seiten. Und dadurch bist du halt eben von der, also diese zwei Figurenformen sind miteinander verwandt, haben aber im Endeffekt nichts miteinander zu tun.
Ja, und meine Frage ist
und
jetzt,
das ist halt
das
so ein bisschen
super
die Frage,
faszinierend, aber was sagt mir das jetzt?
Naja, es eröffnet zumindest die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass es nicht Omega darstellen soll.
Ach so, ich dachte, es wäre jetzt sowas wie, sie sind verwandt, aber nicht gleich. Dass vielleicht die Spezies, auf die wir treffen, im Grunde sowas wie die weiterentwickelte Menschheit ist oder so? Sie sind verwandt, aber nicht gleich.
Ich glaube, das war gar nicht, also okay. Zumindest war das jetzt in diesem Tweet gar nicht das Thema, sondern es ging ja im Prinzip darum, dass halt die letzten Tage viel darüber spekuliert wurde, ob denn jetzt eigentlich dieses Symbol, was wir da gesehen haben, oder diese Darstellung dieses Controllers, spricht das jetzt dafür, dass es eigentlich Omega ist oder nicht?
Ja, weil wir ja eben gehört hatten,
weil
haben wir letzte Woche
darüber gesprochen. Ähnlichkeit gibt.
Ja, weil dieses wie heißt es nochmal, Boronit, glaube ich.
Boronit, ja.
Das ja, das kennen wir ja nur aus der künstlichen Herstellung von Omega-Partikeln, genau, oder Molekülen, richtig, genau.
Genau. Und deswegen, also einerseits liegt Omega nah, andererseits eben, entweder sie haben halt einfach nur das Design etwas krasser modernisiert, überarbeitet, als sich das gewisse Teile des Fandoms vorstellen oder andererseits eben, sie wollten zwar uns damit so ein bisschen auf eine falsche Fährte locken, dass es so ähnlich aussieht, aber eben dann doch nicht das ist.
Ja, oder aber wir treffen hier halt auf eine Zivilisation, vielleicht treffen wir hier auch auf eine Zivilisation, die sich das Omega Molekül zu Diensten gemacht hat. Also die rausgekriegt hat, wie setze ich es ein, ohne alles kaputt zu machen.
Ja, natürlich. Also das ist ja sowieso insgesamt im Prinzip die Implikation.
Ja, ja. Ja, sehr schön. Genau, also ich hatte das gesehen, aber es war mir irgendwie nicht so ganz klar, was da sozusagen also die Hauptabsicht war. Aber es ist zumindest spannend. Ja, genau. Ich wusste auch gar nicht, dass es etwas gibt, was Dodekaeder heißt. Ich gebe es zu. Ja, ich habe mir gedacht, es wird die Form sein.
Genau, also es ist halt, ich kenne es auch nur vom, weil es ja die, wenn du Pen-and-Paper-Rollenspiele hast du den sogenannten W12, genau.
Ja, okay.
Und da habe ich das schon mal gehört und dann war ich so, warte mal, aber das heißt, auf Deutsch heißt das irgendwie anders und dann so, hab das halt einfach auch nur in die erstbeste Suchmaschine eingegeben und mir dann den Wikipedia-Artikel angeguckt und dann auf den deutschen Wikipedia-Artikel gewechselt, um dann festzustellen, okay, ja, da verstehe ich dann den mathematischen Teil auch so grob. Ja. Wenn da nicht lauter Fachwörter drin vorkommen, die ich auf Deutsch vielleicht kenne, aber auf Englisch noch nicht gehört habe.
Ja, also wie gesagt, ich habe meine Technobubble-Ohren aufgemacht und das bedeutet dann rein und raus und gut ist. Aber ja, ich weiß, da gibt es Fans, die legen da Wert drauf, aber ich kann das ganz gut ausblenden.
Ich fand das einfach nur einen witzigen Fun-Fact, also dass halt jemand sich das nochmal so genau angeguckt hat, dass er sagt, nee, das ist eben nicht 12-seitig wie Omega, sondern das ist eigentlich eine Variation davon, die aber im Endeffekt schon 60-seitig ist.
Ja.
Okay.
Ja, sehr gut. Ja, aber gerade diesen Account kann man auch gerne folgen. Jörg Hillebrand, der hat immer sehr spannende Details, die er da zum Teil eben rausarbeitet oder sieht. Da kann man, das lohnt sich.
Habe ich auch schon einiges Gutes gesehen. Ja.
Ja, wunderbar. Arne, hast du noch was zu ergänzen oder hast du im Grunde alles angebracht, was du zur Folge hattest?
Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ihr braucht mich nie wieder einzuladen. Nein.
Naja gut, also dafür, dass es eine vermeintlich nicht so ergiebige Folge war, haben wir jetzt wieder relativ lange drüber geredet. Also
das ist vielleicht mein Problem, ja.
Nein, aber das finde ich okay. Nein. Das finde ich gut. Es gibt immer mehr zu erzählen, als man im ersten Augenblick meint.
Ja.
Gut. Ja, danke, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne. Schön, dass ich
spontan,
da sein
durfte. Spontan, war schön. Ja, und wie gesagt, es wird ja noch ein bisschen weitergehen mit Discovery. Also vielleicht treffen wir uns dann mal wieder.
Mhm.
Und ansonsten hört alle rein, alle Show, also in Arnes Podcasts und natürlich auch in unsere Sachen. Alle Shownotes, alles, was wir erwähnt haben, Twitter-Account, Verlinkungen zu den verschiedenen Podcasts etc. findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr also nach Herzenslust durchklicken. Gut.
Aber genau. Wo finden wir denn die Shownotes? Ich meine, jemand hat diesen Podcast jetzt im Bus gefunden und was gar nicht...
Kommt drauf an, wie er es hört. Also er findet sie entweder direkt auf unserer Homepage, trackgasm.de, oder aber, wenn er einen Podcatcher benutzt, direkt in seinem Podcatcher. Oder aber, wenn es grundsätzlich noch Anmerkungen gibt, Kommentare oder vielleicht auch jemand mal als Gast vorbeikommen möchte, dann kann er sich mit uns in Verbindung setzen, entweder über die Homepage direkt oder aber über eine E-Mail an
info@trackgasm.de. Und ansonsten per Twitter.
Genau, oder aber per Twitter, entweder per DM oder aber direkt an unsere Privataccounts. Oder aber, wie gesagt, an @trackgasm, da findet ihr dann uns auch und da werden wir uns auf jeden Fall antworten. Dann macht's gut und wir hören uns zur nächsten Episode nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.